Da ging es wirklich dann nur um diese ganzen äußeren Werte. Ne? Wer hat die dickste Yacht und wer schmeißt die größte Party und erste Klasse nach Dubai zum Christmas-Shopping fliegen. Geil, wir fliegen mit dem Heli auf die nächste Yachtparty. Aber mir hat es halt nicht gereicht. Ich habe irgendwie halt instinktiv gemerkt, dass mir das nicht die Fülle gibt, nach der ich mich so lange gesehnt habe.
Auf einmal merkst du, dass das Leben kein Probelauf mehr ist. Hi, ich bin die Vera und das ist 40-something. Ein Podcast für alle, die spüren, dass da noch mehr geht. Wir sprechen mal über Mut, Wendepunkte und das Leben jenseits der Pläne. Ich habe auch keinen perfekten Plan, aber ich gehe trotzdem schon mal los.
Du lebst heute in Nordirland, Gummistiefel, Pferde, Tee. Früher war dein Leben eher so Fashion, Partys, Seychellen, Luxus. Du hast ja nicht einfach ein bisschen da jetzt runtergeschaltet, sondern eigentlich dein ganzes Bezugssystem gewechselt.
Ja, tatsächlich. Also innen wie außen.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, was erster kam. Ich glaube, vermutlich bedingt sich's immer. Manchmal muss man im Außen vorlegen, damit das Innen nachziehen kann. Und manchmal muss man erstmal innen was umstellen, damit es im Außen manifestieren darf. Und ich glaube, ja, so kam das bei mir tatsächlich zusammen. Ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, in welcher Gesellschaft und mit welchen Werten man groß wird und aufwächst. Ich glaube, so der Standard, jetzt mal so Österreich, Deutschland, aber nehmen an den anderen, ja, Western World Countries ist es ja nicht großartig anders, dass einfach sehr, sehr viel Identitätsbildung durch Äußerlichkeiten nach wie vor, ne, passiert.
Ja.
Weil Status, Aussehen, Geld ist nach wie vor die Währung in unserer Gesellschaft irgendwie. Und so lernen auch Kinder, sich darüber schon ganz früh zu definieren, ne? Und in welche Schule man geht und wie sind die Noten. Und geht gar nicht so sehr um die Definition über das eigene Selbst durch innere Werte. Und das ist genau, was du gerade sagst, glaube ich, was sich bei mir, das ganze Betriebssystem hat sich geändert. Also weg von diesen ganzen äußeren Werten, was wirklich in meinem Fall ganz extrem auch an der Familie darum ging, um diese, ja, heile Welt nach außen und alle müssen gut aussehen und viel Geld vorhanden und große Reisen, dicke Autos und so die ganze Nummer. Und dadurch natürlich auch meine Wahl, vermutlich unbewusst, aber dennoch, ja, starke Tendenz, da in die Modebranche zu gehen. Weil das natürlich das auch alles verkörpert. Die äußeren Werte sind da ganz wichtig. Und dann der Wandel hin zum, ja, zur Innenschau, weil das alles nicht mehr funktioniert hat, ne? Und das ging irgendwie nicht mehr auf. Das war nicht mehr nährend. Also sprichwörtlich bin ich da emotional verhungert, weil mir diese Werte irgendwann nichts mehr gegeben haben und musste dann zwangsläufig gucken, wie ich mich anders nähren kann, weil ich schon gemerkt habe, irgendwas, da muss ja noch was sein. Und da ging dann die Innenschau los. Und ja, das hat mich dann am Ende irgendwie hier in die Pampa nach Nordirland geführt.
Ja, vor Nordirland hast du ja mehrere Stationen noch gehabt. Ich meine, dein Leben war immer schon eben sehr, wie du schon angesprochen hast, sehr ausschweifend, extrem, diese Luxus-Party-Exzesse. Irgendwann hast du deine Sachen gepackt und bist auf diese Schellen geflogen. Da haben wir uns dann gedacht, jetzt kommt es zur Ruhe, jetzt findet sie endlich Ruhe und wird glücklich. Aber das war ja dann auch nicht so. Das ist dann alles dort eigentlich erst richtig eskaliert.
Yes, also ich dachte auch, vermeintlich, jetzt wird's was, jetzt kriege ich die Kurve. Und dann kam der Komplettabsturz tatsächlich.
Ja.
Also es hat natürlich einige Jahre gedauert und dann zeichnete es sich doch aber langsam, aber sicher ab, wo die Reise hinging, nämlich steil bergab. Ja, ich glaube, da ist es...
Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Du bist dort gelandet, gell, am Beach, hast einen Surferboy kennengelernt und dann hat sich herausgestellt, dem Typen gehört die ganze Insel. Und du bist dann auch wegen ihm letztendlich dort geblieben.
Beziehungsweise zurückgegangen, genau. Ich war allein im Urlaub da.
Ja.
Und zwischen zwei Jobs und dachte, bevor ich irgendwie jetzt wieder in den nächsten Vollzeitjob einsteige, fahre ich nochmal weg und hatte irgendwie ein gutes Angebot gehabt auf dieser Shell und dachte, super, da kann ich so ein bisschen zu mir finden, weil ich schon zu dem Zeitpunkt in Deutschland ja auch schon wusste, irgendwas war im Argen. Wie gesagt, da habe ich schon gemerkt mit der Modebranche, da habe ich schon gehadert, dass mir das einfach zu wenig gegeben hat. Und mit der Familie war es auch schwierig zu dem Zeitpunkt. Also generell habe ich schon gemerkt, es stimmt was nicht in meinem Leben. Und deswegen ja auch dieser Wunsch, alleine irgendwie nochmal einen ganzen Monat in die Pampa, ne, zu fliegen. Also die Motivation dahinter war schon eigentlich die, mehr zu mir zu finden. Und dann hatte ich eben meinen damaligen Freund da kennengelernt. Und genau wie du sagst, der war dann nicht wirklich ein Surferboy, auch wenn er surfen konnte. Aber ja, kam aus einer extrem, extrem wohlhabenden Familie. Man hat dieses Jet-Set-Leben und dieses, wie sagt man, Showbiz, ne, dieses Show-Image total stark ausgelebt. Also der hätte die Modebranche alt ausgeschaut gegen den. Also der hat es richtig krachen lassen. Und da ging es wirklich dann nur um diese ganzen äußeren Werte. Ne? Wer hat die dickste Yacht und wer schmeißt die größte Party und erste Klasse nach Dubai zum Christmas-Shopping fliegen. Also so völlig abgedreht. Das ist mir aber zuerst, also wenn man so drinsteckt, wird es einem ja oftmals gar nicht so bewusst, ne? Das ist dann oft in der Rückschau erst, dass man dann so erkennt, was ist eigentlich, wie offensichtlich es, im Nachhinein ist es leicht zu sagen, es war so offensichtlich, wie habe ich das nicht sehen können, aber wenn man drinsteckt, ist es was anderes und ist auch schon so lange her, ich habe das Gefühl, ja, da hatte ich den Abstand auch noch nicht, um wirklich zu wissen, dass ich mich nach mehr Authentizität und Echtheit gesehnt habe. So, ne? Also ich wusste, irgendwas fehlte mir. Aber dadurch, dass ich aus einem sehr co-abhängigen Elternhaus komme und sehr co-abhängig meine Beziehung gelebt habe und dann jemanden getroffen habe, der das so alles verkörpert hat, was ich ja von zu Hause eigentlich kannte.
Ja.
Und ich war noch nicht so weit zu sagen, das ist es nicht mehr. Also mich hat immer noch das Bekannte angezogen, auch wenn es sehr ungesund und toxisch war.
Das waren deine sozialen Spiegel, ne? Diese Mode, Attraktivität, Aufmerksamkeit, spannende Männer, sind alles soziale Spiegel, die du immer zurückbekommst und wie du auch aufgewachsen bist mit diesen Werten, die wichtig waren für dich. Gell?
Genau. Und das hat das alles verkörpert. Das war sozusagen das gefundene Fressen, so für mein System eben doch nicht nach was anderem zu suchen. Na, auch wenn der Gedanke im Bewusstsein schon angekommen war, dass ich das irgendwie nicht sein kann. Aber es war noch nicht wirklich greifbar. Es war auch noch nicht wirklich in mir drin so stabil, dass ich dem hätte mich abwenden können. Ne?
Ja.
Was dann später wahrscheinlich der Fall gewesen wäre oder dann der Fall geworden ist. Mein heutiger Mann ist ja ganz, ganz anders. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch, bekanntes Terrain, sagt man ja auch so. Ne? Und das Nervensystem, weiß man auch, zieht natürlich auch Partner an, die ähnlichen Wunden und ähnlichen Habits und Patterns so haben. Ne? Und ja, und es lief eine Zeit lang auch okay. Das war genau, was du ja auch wahrgenommen hast von außen, wie meine Freunde und Familie auch wahrgenommen haben, Jet Set. Und
ja, hat natürlich cool ausgeschaut, sein Instagram-Leben, ja.
Genau.
Die Judith hat es geschafft, ja.
Genau.
Hat man so gedacht, ja.
War am Anfang und zwischendrin wahrscheinlich zu einem Teil auch so. Und ich glaube, es kommt natürlich auch sehr drauf an, was man will im Leben. Ich verurteile auch gar niemanden, dem das auch reicht, der sagt, geil, wir fliegen mit dem Heli auf die nächste Yachtparty, super. Aber mir hat es halt nicht gereicht. Ne? Ich habe irgendwie halt instinktiv gemerkt, dass mir das nicht die Fülle gibt, nach der ich mich so lange gesehnt habe. Und ich habe das dann eingefordert in der Beziehung. Also ich wurde dann so latent unzufrieden, was bei ihm natürlich dann auch nicht gut ankommt, wenn du jemanden hast, der da versucht, mit der Schaufel irgendwie so ranzukommen und mehr haben will. Aber er hat ja die Kapazitäten gar nicht gehabt, mir etwas zu geben. Ne? Selber ist ja auch nur auf so einer Ebene, also Menschen, die selber auch aus so einem narzisstischen Elternhaus kommen wie ich, die kommen ja auch nicht tiefer, weil die Selbstverbindung gar nicht da ist. Du kannst ja jemand anderen nur so viel geben, wie du gelernt hast, dir selber zu geben. Ne? Also ich kann ja nicht jemand anderen was beibringen, was ich selber noch gar nicht gelernt habe. So, ne? Und das hat uns dann zerfleischt. Also ich unzufrieden, was abverlangt, was er gar nicht kapiert hat, was ich eigentlich von ihm will. Und so wurde es immer toxischer und dann wurde es auch tatsächlich wirklich physically violent zwischen uns. Und dann war viel Alkohol im Spiel und also wirklich schreckliche Streitereien, bis die Polizei gekommen ist, weil die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Also wirklich richtig fies. Und ich habe aber nicht geschafft zu gehen, also weil ich schon so in dieser co-abhängigen, narzisstisch missbräuchlichen Beziehung festhing. Und wenn du dann am Arsch der Heide hockst, wo du gefühlt ja nicht nur den Partner aufgibst, sondern ich hatte ja schon seit 6 Jahren mir da irgendwie ein Leben aufgebaut, das lässt ja auch nicht mehr so von heute auf morgen los. Weil ich ja auch gar nicht gewusst hätte, was mache ich denn da? Was ist denn der Plan B? Ich hatte dann in Deutschland schon alle Teils gecuttet sozusagen. Und deswegen, ich habe 1 Jahr lang gebraucht, die Trennung vorzubereiten. Also wirklich irgendwie eine Exit-Strategie zu entwickeln, mein eigenes Geld zu verdienen, sodass ich dann auch raus konnte. Und ich habe es dann, genau, das letzte Jahr war richtig schlimm. Also was du auch meintest, da ging, dann ist es wirklich alles irgendwie explodiert. Und dann hatte ich mich getrennt. Ich dachte, jetzt bin ich stark genug, endlich auch trotz Co-Abhängigkeit, soweit war ich dann schon in meinem eigenen Wissen, mich zu trennen und nicht unterzugehen. Ja, dachte ich so, kam dann doch anders. Das war dann doch nochmal ein massiver Schritt für mich. So das erste Mal aus einer Beziehung rauszugehen, ohne schon eine neue zu haben. Das ist ja so das Ding, wenn du so co-abhängig bist, ne, und immer einen Spiegel brauchst, um dich selber zu identifizieren, um dich selber zu definieren. Und dann nimmst du dir selber den Spiegel weg.
Ja.
Und dann war ich gefühlt existenzlos. Also ich hatte überhaupt gar keine Identität mehr, habe einfach nur noch gearbeitet dann und habe ja dann riesen Drogenprobleme gekriegt, bis dann eben einfach nach einem Jahr lang überhaupt gar nichts mehr ging. Und dann hat meine Schwester mich da irgendwie hat mir ein Ticket gekauft, weil ich auch kein Geld mehr hatte zu dem Zeitpunkt und hat mich dann zurück nach Europa geholt. Also das ging dann 6 Jahre und dann bin ich zurück nach Europa.
Und dann bist du mal bei deiner Schwester aufgeschlagen, gell?
Genau, dann bin ich da aufgeschlagen.
Mhm. Aber das war dann auch noch dramatisch dort, gell?
Es war noch lange dramatisch, viele Jahre. Dann ging die Aufarbeitung los des Ganzen. Mhm. Ne? Also, und die ging natürlich dann, wie es so ist, mit der Recovery, mit Drogen-Recovery. Also, du gehst 3 Schritte nach vorne und halt wieder 2 zurück sozusagen. Und so ging es dann los. Ne? Also es ging dann los, dass ich zumindest gewisse Sachen klarer gesehen habe, auch was meine Beziehungsstruktur angeht und auch sehen konnte, die Parallelen von meinem Vater und der ganzen Beziehungsdynamik im Elternhaus und die Parallelen, wie ich dann später Beziehung gelebt habe, wo eben auch alles auf den gleichen kontrollierenden, manipulativen Beziehungstechniken basiert hat. Na, was anderes kannte ich gar nicht, außer so zu navigieren, dass man das kriegt vom Partner, was man braucht, anstelle sich das selber zu geben und dann einfach den Partner als Cherry on the Cake zu nehmen. So, das war für mich ein Konzept, was ich jahrelang überhaupt gar nicht umreißen konnte. Für mich war jetzt nicht bewusst und nicht aus Bösheit, aber einfach ich kannte gar keine andere Dynamik, außer dass der Partner muss einem halt das fehlende Puzzlestück sozusagen sein. Ne? Und statt zu sagen, der ist sein eigenes Puzzle und nebeneinander sind die Puzzle vielleicht besonders schön, keine Ahnung. Aber das war was ich mir dann echt von Grund auf erarbeiten musste. So. Und dafür bin ich dann eben jahrelang Single gewesen. Also sicherlich mal mit hier und da irgendwie einen Fling, aber nichts, also keinerlei Beziehung gehabt, weil ich auch gar nicht mehr fähig war, dieses alte toxische System zu leben, weil ich es dafür schon dann doch zu sehr begriffen habe, was da los ist, aber noch nicht gesund genug, um eine authentische, gute Beziehung mit jemandem zu führen. Also ich war irgendwo so da in dieser Mitte, ne? Raus aus der Co-Abhängigkeit und lernen, mit sich selber im Reinen zu sein. Und genau, das hat dann jahrelang gebraucht.
Ja.
Ne? Gleichzeitig mit dem Versuch, dann clean zu werden und die Essstörung, die ich ja seit ich 14 Jahre, also seit Teenager-Alter, die dann auch in den Griff zu kriegen langsam. Und genau, das ging dann da so langsam los in der Schweiz mit vielen Rückschlägen und mich aber peu à peu da rausgearbeitet.
Wahnsinn. Also da war dann nicht mehr diese Suche außen, sondern mal dann die Einkehr nach innen, dass du dich mal deinen Dämonen wirklich gestellt hast da. Und diese Arbeit, also diese zu, man, wie du heute redest, merkt man ja, dass du dich irrsinnig mit dem Thema beschäftigt hast. Du bist ja schon selber eigentlich jetzt Expertin, wie Mental Health, diese toxischen Muster von Beziehungen, eben narzisstisches Elternhaus, woher wir kommen, wie wir uns verhalten und so. Das war dann eigentlich deine jahrelange Arbeit an dir.
Also im Grunde genommen hat das mein, also die Karriere ging dann im Berg runter und das wurde dann meine neue Karriere, also es war ein Vollzeitjob, definitiv. Das war also schwierig, nebenbei noch irgendwie überhaupt die Kapazitäten zu haben, Geld zu verdienen. Also das ist was ich jetzt anfange wieder aufzunehmen, den Faden jetzt, wo die größte Heilungsphase, ich will nicht sagen vorbei, weil ich glaube, vorbei ist es eigentlich nie. Aber so zumindest, es verlangt mir nicht mehr so viel ab. So, es ist jetzt einfach Teil meiner Identität geworden. Aber ja, ich habe bestimmt, also ich habe eine erste Therapie mit irgendwie 15 gemacht oder so, glaube ich, als meine Mutter mich zur Kindertherapeutin geschickt hat, weil ich aufgehört habe zu essen. So, also da ging es schon mal los. Und dann habe ich über die Jahre natürlich immer Therapie gehabt. Das habe ich immer gemacht. Ich habe mich da nie geweigert. Ich wollte nie leiden. So. Und habe bestimmt 15 Jahre intensiv einfach Verhaltens- und Traumatherapie gemacht. Und dann eben, nachdem ich von den Seychellen weggegangen bin und wie gesagt dann in die Schweiz kam und wusste, ich muss jetzt irgendwie was ändern, auch weil die, wie gesagt, die Drogenabhängigkeit so massiv geworden ist und ich wusste, wenn ich nichts ändere, dann krepiere ich irgendwie so. Ne?
Ja.
Und das heißt, ich habe mich dann auch entschieden, aktiv zu sagen, ich will das jetzt alles irgendwie echt ändern. Und genau, dann habe ich angefangen sozusagen privat zu studieren und Kurse zu machen und alles zu lesen, was mir in die Finger kam und habe hier irgendeinen Psychologiekurs gemacht und habe in Oxford Kurse belegt für das Trauma-Event. Also so mich selber wirklich weitergebildet im gesamten Bereich. Viel im Bereich Trauma, viel im Bereich Suchtkrankheiten, viel im Bereich Nervensystem. Und ja, das ist jetzt auch über 10 Jahre, fast 15 Jahre im Grunde genommen. Und das daraus wurde dann ja auch sozusagen teilweise mein heutiger Job. Also ich komme ja wie du aus der Modezeitschrift, aber das wurde dann irgendwann Reisen, ne? Als ich in diese Schellen gegangen bin, weil da mit Mode nicht viel zu machen war. Das heißt, beruflich bin ich dann in Richtung Reise gegangen. Und als ich dann von den Seychellen weggegangen bin und angefangen habe, mich wirklich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen, ist auch natürlich meine journalistische Arbeit mehr in diese Richtung gegangen und endete dann damit eben, dass ich dieses Buch co-authored habe für die Mental Health Clinic aus der Schweiz letztes Jahr. Sozusagen mein Karriere-Highlight in diesem Bereich.
Also das ist so absurd. Vorher kam so die Kolumne aus den Seychellen, aus dem Paradies, die Judith, die Auswanderin, das Glamour-Leben von den Seychellen. Dabei hat es einfach alles schon nur noch gestunken. Ne? Aber das ist das, was die Leute, was wir da in Europa von dir hören wollten, auch, weil das auch der Traum ist, an den alle gerne glauben wollen. Dieses Happily Ever After, die wandert da raus und hat dann da ihr Happy Life im Paradies. Wie soll es auch anders sein? Gell?
Ich glaube, das war auch ein Teil, der mir so, so schwer gefallen ist, dann am Ende auch loszulassen und gehen zu lassen. Und manchmal getriggert werde, ist, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Also die komplette Zeit hindurch, gar nicht mal so, ich glaube, ich hatte gar nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt mit einigen meiner alten Freundinnen aus Europa. Wir haben ja auch zu der Zeit gar nicht so viel gesprochen, ne? Aber auch die Leute da unten, dass niemand mir glauben konnte, wie grauenhaft das eigentlich war, wenn ich so drüber nachdenke. Genau, es sah unglaublich toll aus, da mit der Yacht irgendwie durch die Gegend zu schippern. Aber unter was für einem, also ich meine, klar, in einer narzisstischen Beziehung festzustecken, ist einfach alles andere als paradiesisch. Das ist natürlich der absolute Oberhorror. Und wenn es dir dann keiner glaubt, und das war ja auch die Dynamik da unten, wenn man sich, diese Schellen sind wie ein Dorf, ne? Und wenn einem das Dorf gehört, dann stellt sich da auch keiner hin und sagt was gegen die Person, ne? Ja. Also weil jeder abhängig ist, weil jeder finanziell abhängig ist, weil jeder in the good book sein will, weil jeder befreundet mit ihm sein will, weil man sich mit der Familie nicht erlauben kann zu verscherzen, etc., etc., etc. Das heißt, am Ende des Tages hieß es dann halt, ja, die Judith ist halt verrückt. So, und egal, was ich gesagt habe, es ist hier physically violent zu Hause. Und ich nehme mich da nicht aus, ich bin ja auch ausgerastet, ne? Aber nichtsdestotrotz, es war so, es hat mir einfach niemand irgendwas geglaubt, ne? Und es hat auch niemand ernst genommen. Ich sag, ja, die jammert halt einfach gern, die Alte oder so, ne?
Wahnsinn.
Und das.
Deine Familie ist, auch? Oder hat es da deine Familie geglaubt?
Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr genau, wie die Kommunikation zu der Zeit mit meiner eigenen Familie war. Ich glaube nicht, dass sie es mir nicht geglaubt haben, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Doch, ich weiß, meine Mutter hat mir geglaubt, sie steckt ja selber in so einer Ehe fest. Das heißt, die kennt ja diese Dynamiken. Mhm. Und die hat schon immer zu mir gesagt, ja, du kannst ja da unten bleiben mit deinem Macker, aber dann musst du dir halt eine Burka anziehen und hier zunähen vorne, dann wird's vielleicht noch was so. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben, weil ich auch denke, genau so war's. Also ich konnte halt nichts sagen, ich durfte mich halt nicht beschweren, ich musste halt die Fresse halten und glücklich sein, dass Geld da war. So, das war so ein bisschen der Tonus, ne? Jetzt vereinfacht gesagt, aber genau. Und mir hat das natürlich nicht gereicht. Wie gesagt, ich habe auch immer mein eigenes Geld verdient und gesagt, das ist es mir nicht wert. Also Privatjet und Helikopter hin oder her, aber keine Stimme zu haben und immer die Fresse halten zu müssen, auch wenn mir was nicht passt, wie es im Haus läuft, wie es in der Familie gehandhabt wird. Ich sage, das geht für mich gar nicht. Also da bin ich lieber eine Pennerin auf der Straße, als nicht sagen zu dürfen, wenn mir was im Haushalt irgendwie nicht passt oder wenn mir in der Beziehung was fehlt oder wenn ich gerne was anders hätte. Genau, und meine Mutter hatte das, glaube ich, ganz gut verstanden gehabt, aber die Leute da unten, ne? Also auf den Seychellen, mit denen ich dort täglich ja gelebt habe, selbst meine Freunde dann, die haben sich auf seine Seite gestellt am Ende.
Wow.
Also als ich mich dann getrennt habe, weiß ich, also die eine Freundin ist am nächsten Tag oder zwei Tage später mit einer Flasche Wein bei ihm vor der Tür gestanden und hat gesagt, ja, jetzt ist Judith ja weg, jetzt bin ich hier so nach dem Motto. Das war meine vermeintlich beste Freundin. Und mein vermeintlich bester Freund hat irgendwie ein paar Monate später seinen, keine Ahnung, 30. Geburtstag oder irgendwas gefeiert. Und wir waren so. Und er hat gesagt, ja, also ich wäre ja nicht ausgeladen, aber mein Ex ist mit seiner neuen auch eingeladen. Und sie wollen kein Drama haben, aber ihn könnte man ja bekanntermaßen nicht ausladen. Also eigentlich würde man es auch wertschätzen, wenn ich nicht käme. Und so ging es dann nur am Ende. Ne? Also dieses auch noch, dieses Kollektiv-Gaslighting, wo eine komplette Community dich weder ernst nimmt, noch dir Glauben schenkt und sagt, du bist hier die Verrückte. Das war natürlich hochtraumatisierend und es war retraumatisierend im Bezug auf mein Upbringing in der Familie, weil ich auch genau das Gleiche in der Familiendynamik schon erlebt hatte. Ich habe zwei Geschwister und also das ist natürlich immer eine gefühlte Wahrheit für einen selber. Wenn ich meine Geschwister und meine Eltern fragen würde, hätten die das anders wahrgenommen. Aber in meinem Erleben war ich da auch schon immer der Outcast. Wir haben ja die kleine Schwester, die anderen durften irgendwie schon zusammen weggehen. Ich musste alleine zu Hause bleiben und meine Eltern auch oftmals, ich will nicht sagen priorisiert haben meine Geschwister, aber für mein Gefühl als Kind, die eine bessere Beziehung hatten, mein Bruder mit meiner Mutter und meine Schwester, die irgendwie so easy peasy durch die Kindheit gegangen ist. Und dann kam ich und war schon so ein bisschen Troublemaker from day one. Und dieses Kerngefühl, was ich in der Kindheit hatte und was traumatisch war für mich, wurde dadurch natürlich wiederholt und zwar aber so massiv auf die Spitze getragen.
Ja, das war wirklich auf die Spitze getrieben, ja.
Getrieben, weil genau.
So in diesem Paradies ist es dann wirklich zum Höhepunkt deines mit all deinen Problemen worden. Ne? Also,
genau.
Ich meine, da kannst du einen Film drüber machen. Krasser kann man es ja nicht überspitzt darstellen. Das glaubt da ja keiner, gell?
Genau, das glaubt einem keiner. Das meine, und das hat mir keiner geglaubt.
Ja, das hat mir keiner geglaubt.
Das war einfach, das ist das Krasse. Ne? Und ja, ich hoffe, also einen Film weiß ich nicht, aber das Buch habe ich irgendwann mal angefangen. Das muss noch geschrieben werden. Aber ja, das ist so genau, was du sagst. Und das ist gleichzeitig aber ja auch, wie sagen wir, ein Fluch und ein Segen. Ne? Also der Fluch war natürlich, das war die absolute Katharsis, die, wie gesagt, auch mit dem Ende meines Lebens hätte enden können, ne? Als Selbstmordversuch. Und dann mit dieser massiven Drogenabhängigkeit und Überdosis und allem drum und dran. Und gleichzeitig aber auch ein Segen war, weil es das wohl gebraucht hat, um sich das alles anzugucken. Das wäre sonst nicht so offensichtlich für mich gewesen oder geworden.
Dass du dich aus deinen Mustern befreist.
Genau. Und die Muster sind so eindeutig geworden, weil es war natürlich so in your face, dass es führte dann kein Weg mehr dran vorbei. Wenn ich überleben wollte, dann musste ich da jetzt irgendwie durch, ne? Und das ging dann los. Und heute denke ich mir, wie gut, dass es so alles so gekommen ist. Ich bereue immer gar kein Stück, was gewesen ist. Und auch gleichzeitig, weil ich denke, erstens kann ich so ein gutes Buch schreiben. Und aber auch, klar, der Klassiker, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und bin glücklich mit meinem Leben und mir selber. Aber auch, weil ich so überhaupt nicht mehr dieses FOMO-Gefühl habe. Und da schließt sich der Kreis auch so mit Irland, jetzt in der Pampa hier zu sein mit Welly Boots und Pferdekacke also, abmisten.
Das ist ja das Erste, was sich jeder denkt. Wie kann die dieses Leben gehabt hat, da jetzt in Irland mit Pferdekacke, Gummistiefel im Matsch enden, ohne FOMO zu haben?
Genau, aber genau das, weil ich das Gefühl habe, ich habe es halt alles gehabt und noch mehr. Mhm. Also weil es war halt alles so extrem. Auf jeder Ebene, nicht nur vom gelebten Gefühl, diese ganz großen Extreme zu empfinden, das will ich auch gar nicht mehr. Das ist auch für das Nervensystem sicherlich alles andere als gesund, in diesen krassen Achterbahnschleifen andauernd unterwegs zu sein. Es ist ja auch massiv anstrengend, ne? Also von Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt und das 10-mal täglich im Ausschlag nicht auszuhalten.
Ja.
Das heißt, ich bin Gott froh, dass ich jetzt einfach so ein bisschen mehr eine Balance auf der moderaten Mittellinie halten kann im Nervensystem. Aber auch genau, weil ich habe nicht mehr das Gefühl, ach, ich hätte so gerne mal dies gemacht im Leben oder ich hätte so gerne mal das gemacht. Ne? Das fällt mir auch leichter, wenn mir jetzt, also ich versuche ja Mutter zu werden und wenn Leute sagen, dieses, ja, aber du weißt, wie sehr du dich einschränken musst und dann hast du keine Zeit mehr für dich, wo ich denke, Alter, ich hatte so viel Zeit für mich und habe so alles gemacht, was man machen kann, the good, the bad, the ugly. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich verpasse jetzt irgendwas. Also ich weiß nicht, was man sonst noch alles, also man kann sicherlich noch viel anstellen in seinem Leben, aber ich habe das Gefühl, mein persönliches Must-Experience-List.
Check, done.
Die ist also, checked, done, genau. So.
Ich war wahrlich kein Kind von Traurigkeit, aber wenn ich mich dann mit dir vergleiche, dann werde ich eher zum stillen Mäuschen und höre nur mal zu. Genauso wie jetzt bei dieser Podcast-Aufnahme, weil ich kann schon relaten mit gewissen Themen. Aber das war halt einfach nur von einer Skala von 1 bis 10 befinde ich mich da in die 2-3er mit dem, was du da irgendwie erlebt hast und was dir passiert ist, was dir widerfahren ist. Gell?
Ist und ich krass, glaube, das ist auch das Schwierige mal so in Gesprächen, zu versuchen, sich selber verständlich zu machen. Also ich weiß auch, dass ich über die Jahre hinweg, wenn ich versucht habe, Leuten zu erklären, wie es mir geht. Also dieses Ausmaß an extremen Gefühlen. Also im Außen hat man es ja dann gesehen auf eine Art und Weise, hat es ja gezeigt und manifestiert in der Art, wie ich mein Leben gelebt habe. Ne? Aber das ist natürlich nur eine Manifestation des inneren Zustandes. So, das heißt, man kann sich mal vorstellen, in welchem Bereich ich mich innerlich bewegt habe, um fähig zu sein, solche extremen Handlungen im Außen zu tun, ne? Also wie, keine Ahnung, irgendwie auf einmal in Istanbul im Slum gewesen und habe mir im Taxi von irgendeinem Typen Drogen gekauft und wusste gar nicht, was ich in Istanbul mache. Also auf einer Skala, wo man denkt, wie, how is this possible, ne? Und, und in welchem Chaos ich mich da innerlich befunden habe. Und wenn ich das versuche, zum Beispiel Leuten zu erklären, wenn ich früher als Beispiel, ich habe da neulich nämlich drüber, einen Artikel drüber geschrieben, wenn ich mich getrennt habe oder versucht habe zu trennen von jemandem. Und dann der Standard ist so, das ist immer Herzschmerz und brokenhearted, da musst du dich ins Bett kuscheln und Gilmore Girls gucken und Eiscreme essen, so nach dem Motto, ne? Und 3 Tage heulen und dann ist gut. Und ich habe immer versucht zu erklären, für mich war das, und das ist natürlich aufgrund dieser massiven Co-Abhängigkeit, in der ich gelebt habe. Ich habe gesagt, es ist für mich gefühlt, wie mit einem stumpfen Löffel mir das Herz rauszuschneiden. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht. Also die Panik, die das in mir auslöst, der Gedanke, da kann ich Eiscreme fressen, bis ich zur Vanille-Eiskugel selber werde. Also ich konnte das gar nicht verständlich machen, das Maß an, wie soll man sagen, das
dem
Maß
Schmerz,
an,
den du da konntest.
Genau, das war gar nicht, also ich konnte es gar nicht jemandem begreifbar machen. Und bis ich dann irgendwann in meiner Recherche über Traumatherapie gelernt habe, über also Internal Family Systems, das ist ein Modell, wo du deine inneren traumatisierten Kinder sozusagen anguckst, jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und den größten Schmerz, den du haben kannst, ist das Abandonment. Baby, wenn du als kleines Baby sozusagen nicht emotional konstant
aufgefangen wirst.
Genau. Und ich kann das natürlich nicht, weiß ich nicht, wie es war, als sie ein Jahr alt war. Und ich habe mit meiner Mutter schon drüber geredet und die hat schon immer gesagt, klar, wir waren immer für dich da. Ich habe dich geliebt als mein kleines Baby. So. Aber ich weiß auch, dass meine Eltern ganz, ganz massive Eheprobleme zu der Zeit hatten. Und was natürlich auch gar nicht einer jungen Mutter vorzuwerfen ist, sie sagt, Mensch, jetzt war da irgendwie, wurde ich gerade betrogen und jetzt ist da noch ein drittes Kind, um das ich mich auch noch kümmern muss, mitsamt Hund und Haus und die Oma war auch im Hause. Ich werfe meiner Mutter gar nicht vor, zu sagen, okay, die emotionale Kapazität war halt vielleicht gerade nicht bei 100%, sich jetzt noch um ein drittes Kleinkind zu kümmern, ne? Und hat sicherlich ihr Bestes gegeben. Nichtsdestotrotz kann ich mir auch gut vorstellen, hat man vielleicht aber auch an manchen Tagen einfach nur 60% Energie, sich auch noch um einen schreienden Säugling zu kümmern. Und wenn das ein Kind ist, was vielleicht von Natur aus einfach etwas mehr braucht, was ja auch sein kann. Wir haben ja alle andere Bedürfnisse, ne? Und manche mehr und manche weniger. Und so habe ich es mir immer zusammengereimt, zu sagen, okay, wenn ich ein Baby war, was einfach ordentliche Bedürfnisse hatte, die dann aber irgendwie nur zu 80% der Zeit zu 60% erfüllt worden, dann gerätst du natürlich schon in ein emotionales Defizit von klein auf.
Klar.
Ne?
Das und es ist ja so nicht dieses, nur, es ist ja nicht nur das für das Kind da zu sein, das Baby spürt ja, ob die Mutter jetzt, wie es der geht. Also wenn deine Mutter eine Leere in sich hat, wie sollst du dich dann aufgefangen fühlen? Da kann sie dich noch so halten und tätscheln. Diese Leere ist da und du übernimmst diese Leere auch.
Genau. Und das ist ja auch, wenn man über dieses transgenerationsübergreifende Trauma redet, ne? Was einfach niemals unterbrochen wird, weil Eltern immer nur so viel weitergeben können, wie sie selber gekriegt haben, ne? Bis das eine Kind kommt, was den Kreislauf unterbricht, sozusagen. Ne? Wo ich immer denke, also, dass ich das wahrscheinlich für mich zumindest getan habe. Ne? Also so massiv das gebrochen habe und diese Lehre.
I would say so, ja. Yeah.
Probably. Diese Lehre dann irgendwann lernen muss, da mit mir selber aufzufüllen. Das war ja so mein Heilungsschlüssel sozusagen, als ich das begriffen habe, wie das geht, dass man sich selber nährt und eben nicht dadurch nährt, dass man das größte Auto oder den dünnsten Körper oder die, was weiß ich, schönsten Haare hat, keine Ahnung, oder beste Karriere, sondern wirklich von innen nach außen lernt zu leben. Und sich so aufzufüllen, das kannst du natürlich auch ganz anders an deine eigenen Kinder weitergeben. Das ist ja auch so mein Wunsch, ich gesagt habe, ich hätte gerne auch ein Kind und würde gerne diese Werte weitervermitteln, ne?
Ja,
und
ja.
In unserer eigenen Familiengeneration eine neue Generation starten, die
total
das
total schöner Gedanke, der das Ganze einfach viel größer macht, ja. Dir geht es da eigentlich nicht nur um die, um dieses Bedürfnis, jetzt ein Baby zu haben, sondern du willst ja irgendwie diese Ahnenreihe versöhnen, also mit dem, was da du erarbeitet hast, das neu weiterführen, diese Linie.
Genau.
Total schön, total
genau.
Schön, Judith.
Ja.
Ja.
Ja, ich denke mir auch, das weißt du, trotz allem oder vielleicht auch gerade weil ich so extrem gelebt habe und so viele Sachen erleben durfte auch. Also die guten wie die schlechten, ne? Aber das gehört ja beides, ist ja, gehört zum erfüllten Leben dazu. Du kannst nur so viel Freude empfinden, wie du es auf der anderen Seite auch die Dunkelheit empfunden hast. Das ist ja two sides of a coin sozusagen. Und das weitergeben zu dürfen. Also ich will auch, ich habe gar nicht so sehr das Bedürfnis für mich unbedingt, das Baby. Ja, ich möchte gerne ein Kind haben, weil ich, das fehlt mir noch in den extremen Gefühlen und Erlebnissen, die man in einem Leben haben kann. Da gehört Mutterschaft mit Sicherheit dazu und ist mit Sicherheit eines der größten Bereiche, die für mich dies noch zu erschließen gäbe. Alle anderen habe ich, wie gesagt, durch. So, das wäre meine egoistische Motivation dahinter.
Mhm,
und die weniger egoistische ist auch tatsächlich, jemandem, einer Seele, das Geschenk des Lebens zu machen. Also, weil ich bin unfassbar gern am Leben.
Das war immer so, gell? Du warst immer, du hast einfach immer gerne gelebt. Das war das, was dich auch noch weitertrieben hat und warum du heute
genau.
am Leben bist. Da.
Mhm. Einfach diesen krassen Willen gehabt, irgendwie. Diese Energie auch. Ne? Und ich glaube, es ist, das wusste ich auch schon relativ früh, dass ich gemerkt habe, wenn ich die Energie, die bei mir ja leider in viele, viele Jahre in die Selbstzerstörung ging, also auf diese massive Art und Weise, mich einfach auf jede Art und Weise versuchen, kaputt zu machen. Und ich war ja einfach unkaputtbar. So habe ich von meinem Vater auch. Unzerstörbar, egal mit wie viel brachialer Gewalt ich gegen mich selber angegangen bin. Und ich schon immer gesagt habe, wenn ich diese massive Energie schaffe, nach konstruktiv zu kanalisieren, so zu was ich dann alles fähig bin vielleicht, denke, das
ja,
wird
ja
geil, dann habe ich so ein Lightsaber. So. Und das, genau, das zu kanalisieren. Und das fällt mir heute manchmal auch noch schwer, weil ich bin dann schon auch so ein bisschen all over the place und dann bin ich irgendwie zu K.O., um gechannelt nach vorne zu gehen mit etwas, was mir wichtig ist, wie jetzt dem Buchprojekt oder so, weil ich dann tausend Sachen gleichzeitig mache.
Na gut, aber Alltag ist ein Hund, wir sind alle in diesem Trott. Ne? Also
genau, ich bin ja eh jetzt, wie ich mein Leben heute hier lebe, ich bin ja völlig aus dem Hamsterrad ausgestiegen. Ne? Und für mich sind einfach schon, also ich zum Beispiel, ich lege mir keine 2 Meetings pro Tag, da sage ich schon, mei, gar nicht. Also mehr als 3 Stunden am Tag bin ich einfach, arbeite ich auch nicht. Ne? Also ich meine, ich bin alleine jeden Tag 5 Stunden ungefähr im Stall.
Das ist der wunderschöne.
Ja, danke.
Jetzt bekommen, ne? Nur als Erklärung.
Ja.
Relaten.
Meine
seit kurzem deine neue große Liebe auch, ganz.
Ja, meine schwarze Araberstute. Der Kindheitstraum auch tatsächlich. Also kommt auch so, ne, da schließt sich der Kreis auch wieder so ein bisschen. Mir jetzt das erfüllt habe, was ich als kleines Mädchen schon, wovon ich geträumt habe, das war ja auch schon so diese Sehnsucht nach irgendeiner Art von Erfüllung ganz früh. Und jetzt, wo ich so mit meiner Heilungsreise so weit bin, dass ich sagen kann, ich bin sehr, sehr stabil im Leben, auch zu sagen, das mache ich jetzt für mich. Ich erfülle mir und diesem Mädchen, was dann so viele Jahrzehnte lang nur noch gelitten hat, kann ich mir selber den Traum erfüllen. Ich muss mir keinen Mann kaufen, das müssen mir meine Eltern nicht kaufen. Ich habe es für mich gekauft, ich habe es bezahlt, ich habe es hertransportieren lassen aus Schottland und es ist mein Traumpferd und ich kümmere mich um alles. So, und das ist ja auf einer anderen Ebene auch diese Selbstversorgung, ne? Also sich um seine eigenen Bedürfnisse lernen zu kümmern und nicht mehr zu erwarten, dass jemand anderes das für einen macht. So.
Mhm.
Klar kann man Bedürfnisse haben in der Partnerschaft, habe natürlich auch Bedürfnisse in meiner Ehe. So. Aber im Optimalfall ist man doch so weit unabhängig, emotional, finanziell, sozial etc., dass man eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht ein Selbstversorgungssystem in sich selbst bildet. Man könnte argumentieren und sagen, so sind wir Menschen aber nicht geschaffen. Wir sind soziale Wesen und wir sind Community-Wesen und es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen oder wie das heißt. Ist sicherlich auch was dran, ne? Aber ich habe für mich gelernt, das Auslagern von Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten selten zum Glücklichsein führt, weil damit gebe ich ja die Verantwortung für meine eigene Glückseligkeit an jemand anderen. Wenn der jetzt meine Bedürfnisse nicht erfüllt und ich dann unglücklich werde, dann gebe ich dem ja die Macht über mein Innenleben. Ich sage, das will ich ja gar nicht. Also eigentlich, wenn der was macht oder die was macht, was mich on top noch glücklicher macht, dann ist es ja schön, dann kann man sich darüber freuen und das als Geschenk auch irgendwie dankend annehmen. Aber in erster Linie muss ich das ja alles selber für mich mal haben. Und was dann von außen noch on top kommt, kann dann die Krönung des Ganzen sein.
Genau, aber, genau.
Aber ich glaube, wir machen ganz, ganz oft den Fehler im Leben, dass wir in dieser Erwartungshaltung leben.
Immer, es ist immer diese Erwartungshaltung und dann wird die enttäuscht. Eigentlich weiß man, sie wird enttäuscht und das ist dann so self-fulfilling prophecy, ne?
Genau.
Ständig. Und du dann kreist da herum, sehr oft in Beziehungen so, diese Muster, diese ständigen Kleinkriege, wo man drauf wartet, du weißt, es kommt eigentlich nicht und dann weißt du schon, du kannst ihm das zum Vorwurf machen. Diese Verhaltensmuster haben wir ja alle irgendwie ein bisschen, gell?
Genau. Und ich glaube, das ist so, genau wie du sagst, dem anderen was zum Vorwurf machen, ist natürlich die reine Projektion, weil man es selber gar nicht geschafft hat, von vornherein zu machen auch. Also ich hatte so ein Beispiel, zum Beispiel jetzt am Sonntag erst. Eigentlich hatte ich für mich immer gesagt, Sonntag ist der Tag, an dem ich für mich einfach nur meine Sachen machen möchte. So, jetzt haben wir am Sonntag immer meinen Stiefsohn hier, also Andys Kind.
Ja.
Und eigentlich ist der Sonntag so, das habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne, dass die dann was zu zweit machen, weil ich mache mit dem Stiefsohn während der Woche schon immer was und ich brauche den Sonntag einfach nur für mich. Und dann kamen sie am Sonntag und dann hieß es so, ja, der Stiefsohn würde gerne das Pferd sehen. Und ehe ich mich versah, Ja-Sager, der ich auch noch bin, es gibt immer Sachen zu lernen, habe ich dann gesagt, ja, ja, natürlich, kommt doch mit. Grenzen setzen, so. Und dann sind wir in den Stall gefahren und dann merkte ich irgendwann, so wollten sie jetzt aber auch gerne dann bald wieder gehen.
Ja.
Und ich hätte aber noch länger gebraucht. Dann habe ich angefangen zu rudeln und zu stressen. Das hat dann wiederum das Pferd gemerkt. Das Pferd hat dann versucht, mich zu zwicken. Nichts Dramatisches, aber einfach, das hat mich so verärgert. Das zog dann so eine Kette mit sich. Dann wollten sie auf dem Rückweg noch irgendwie spazieren gehen. Ich war im gleichen Auto, konnte ich auch nicht sagen, ja, ich warte jetzt im Auto. So, gesagt, ja gut, dann gehen wir halt jetzt noch spazieren. Und auf einmal war es 18 Uhr. Und mein Sonntag war zwar jetzt überhaupt nicht schön oder so, aber halt weit weg von dem, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ne? Mhm. Und so, und dann hatte ich am Abend gedacht, ja, irgendwie bin ich jetzt sauer auf meinen Mann, dass er sich da so in meinen Plan gedrängt hat. Und dann dachte ich aber, Moment mal, das ist jetzt wieder die Verantwortung nach außen geben. Da hätte ich aber auch klar kommunizieren können am Sonntagmorgen so, nein, ihr sollt heute bitte nicht mitkommen. Aber wenn ich dann schon so wischiwaschi in meinen Grenzen werde und sage, ja, dann kommt halt mit und dann ich am Ende des Tages aber sauer bin, dann projiziere ich meine eigene Unfähigkeit, Nein zu sagen, auf meinen Partner und schiebe sie ihm dann noch in die Schuhe und sagt, du hast dich aufgedrängt. Also, das und ich glaube, das sind so viele Kleinigkeiten durch den Alltag hindurch, die zu so viel Resentment führen können, als wenn man einfach klar lernt, erstmal rauszufinden, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse?
Ja, aber das ist ja ein Frauending, würde ich sagen. Männer Die machen Ansagen im Job, die sagen auch, was sie wollen finanziell. Ne? Das ist das Problem, warum Frauen oft nicht so gut verdienen, weil sie die Ansage auch oft nicht machen. Weil wir arbeiten wie die fleißigen Bienchen und hoffen, dass wir dann gesehen werden, die Wertschätzung da ist und da wollen sie nicht vielleicht eine Gehaltserhöhung, so ungefähr. Ne? So funktionieren wir. Und ich meine, ich habe das auch ständig mit dem Philipp, diese Themen, wo er dann sagt, ja, hättest du das mal heute gesagt? Und es ist ja überhaupt kein Problem, hätte das mal halt gesagt. Aber ja, aber das ständig immer wieder, immer wieder. Aber darum ist es auch so wichtig, dass ich mich für mich selber ausrichte schon morgens, dass ich weiß, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wie will ich den Tag verbringen. Klar, geht es nicht nur um mich und ich habe Familie, aber meistens wird ja alles über den Haufen geworfen. Ich stelle meine Bedürfnisse zurück und bin dann am Ende des Tages sauer auf die anderen, aber auch auf mich, weil ich es wieder nicht geschafft habe, das zu machen, was ich machen wollte. Und das ist so ein klassisches Frauenthema einfach.
Ich würde noch gar nicht, also wahrscheinlich schon. Ich weiß zum Beispiel, aber bei meinem Mann ist das auch ganz doll.
Der hat das.
Mein Bruder kann es auch nicht gut. Ja. Also ich würde nicht zwangsläufig sagen, es sind immer wir Frauen. Ich zum Beispiel kann es eigentlich, bei mir kommt es zum Beispiel ganz stark darauf an, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe Leute, und das liegt vielleicht auch an meinem Beziehungspattern und Dynamiken, keine Ahnung. Aber wenn ich mit Autoritätspersonen zu tun habe, kann ich gar keine Grenze setzen. Dann werde ich so klein mit Hut. Das ist ja dieses Kindheitsding, wo mein Vater sehr autoritär war. Und wenn ich mit eher schwächeren, klingt jetzt böse, aber Leuten zu tun habe.
Dann übernimmst du den dominanten Part und
dann
nehme ich den Sacke.
Genau. Ja. Also ich bin dann da. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr weit verbreitetes, normales, zwischenmenschliche Dynamik sozusagen. Aber mein Mann zum Beispiel, genau, der kann gar nicht sagen, eine klare Ansage. Der frisst es dann auch voll in sich hinein. Und der explodiert dann auch nicht. Aber da merke ich das growing resentment mir gegenüber. Und dann fange ich an, in so eine Überverantwortung zu kommen. Das hat man ja auch in Beziehungsdynamiken, wenn einer sozusagen so Withdraw-Kandidat ist. Und ich bin dann eher aus meiner Angst, dass ich was falsch gemacht haben könnte. Na, da kommt meine Hypervigilance aus der Kindheit raus. Immer so dieses Scanning for Danger. So ist irgendwo was, wovor ich mich in Sicherheit bringen müsste, ne? Weil ich so groß geworden bin. Und wenn Andy dann zum Beispiel irgendwie komisch drauf ist und ich merke das in dem Moment, wo er durch die Tür kommt, merke ich an der Energie schon, ob irgendwas nicht gut ist. Und dann denke ich sofort, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. So, und dann frage ich. Und wenn dann immer so kommt, no, no, oh gut. Dann müsste man eigentlich auch loslassen, ne? Und das lerne ich gerade, wo ich sage, ja gut, wenn der andere mir halt nicht sagt, was sein Problem ist, dann ist es
dann
halt auch nicht meine Bohnen.
Dann ist es sein Problem,
Genau, so. Und damit dann auch lernen, das stehen zu lassen. Oder vielleicht auch gar nicht erst fragen, ist alles in Ordnung. Sondern wo ich mir denke, ja, wenn er ein Problem hat, dann muss er halt auch lernen, zu mir zu kommen und zu sagen, das passt mir nicht. So, anstelle dann in so eine Überverantwortung reinzugehen und zu sagen, was ist los? Können wir sprechen? Habe ich etwas falsch gemacht? So, nein, nicht meine Aufgabe. Wir sind alle erwachsene Menschen und wenn mir was stinkt, muss ich auch den Mut haben, hinzusetzen und zu sagen, so, das gefällt mir nicht, können wir das bitte anders machen? Ne? Aber genau, das sind so diese ganzen subtilen Beziehungs-Hacks sozusagen, wo man erstmal so eine gewisse Awareness überhaupt für entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, was, da sind wir Frauen tatsächlich viel stärker drin. Also ich kenne keinen Mann, der sich hinsetzt und sagt, ich muss jetzt meine Awareness schärfen für meine Beziehungsdynamiken. So, das sind tatsächlich dann doch wir. Und damit gehen wir alleine auch schon wieder in eine Art von Beziehungsüberverantwortlichkeit. Ne? Wenn irgendwie, also oft sind es wir Frauen, die sagen, ja, ich glaube, wir müssen an der Ehe ein bisschen arbeiten. Es läuft gerade nicht so, wie es laufen soll. Und seltener, glaube ich, die Männer, die dann dazu alleine zu Hause sitzen und sich überlegen, wie könnte
wie
es besser
ändern?
Laufen.
Ja. Du hast jetzt dir das so geschaffen, du triffst jetzt wirklich Leid in deiner Arbeit mit Mental Health, über das du jetzt schreibst und so weiter, triffst du Leid wie die Esther Perel, ne? Also so die Koryphäe, was so, was ist die Paartherapie eigentlich, ne? Hauptsächlich, aber auch Sexualität halt auch, ja, genau. Oder Alanis Morissette, ne? Früher hättest du wahrscheinlich gefragt, so was sind deine 5 Must-Haves und jetzt redest du mit Alanis Morissette über Traumaarbeit und so weiter. Irrsinnig
Ja.
spannend. Aber was halt in diesem Job halt auch ist, weiß ich ja, du kämpfst da auch jetzt schon aus der Pampa heraus, sowas zu machen. Du hast es jetzt im Außen schon für deine inneren Bedürfnisse so eingerichtet, dass dieser Ort für dich gut passt. Aber fürs Berufliche ist es schwierig. Da
Katastrophe.
brauchst du nochmal einen extremen Kraftakt, um gesehen zu
Ja.
werden, ne? Eigentlich
Ja.
das, was du jetzt gar nicht mehr willst, du willst ja von den Tränen, von diesem gesehen zu werden. Aber man braucht es, ob man, also ich meine, ist ja selber, ich will einfach einen Podcast machen. Aber damit der funktioniert, brauche ich Reichweite. Wir leben halt nochmal in dieser
Ohne geht's
Welt.
nicht.
Genau. Und
Ja.
jetzt hast du wieder diese Themen, mit denen du für den
Das
Job arbeiten musst.
Ja, und es
Ja.
triggert mich deswegen auch total, weil es ist genau auf die alte Wunde natürlich eindrischt, so nicht gesehen zu werden. Und ich merke auch, ich projiziere dann ganz viel Hatred auf die Leute, die sich nicht melden bei mir. So, ich würde schon das
Ja.
Ding auf LinkedIn schreiben, wie scheiße ich alle finde, weil sie mich nicht beachten. So, das verkneife ich mir dann Gott sei Dank immer noch an der Stelle. Aber ja, super schwierig. Ich glaube, erstens, also da kommen mehrere Sachen zusammen. Es ist natürlich eine alte Thematik ist. Das heißt, ich projiziere wahrscheinlich viel mehr rein, als wirklich da ist. So, das bin ich mir schon auch bewusst. Also die persönliche, emotionale Ebene spielt mit rein und das sollte sie natürlich gar nicht. Das heißt, ich versuche, die dann draußen zu halten. Und dann kommt natürlich dazu, dass hier in Nordirland, in meiner Industry sozusagen, ist absolut nichts. Also du bist hier entweder in einem Caring-Beruf, also Nurse, ne? Also
Ja.
irgendwie eine manuelle Arbeit oder handwerklich viel, aber so im kreativen Bereich und im Mental Health und so ganz wenig.
Nothing. Ja.
Dazu kommt, dass ich legal noch gar nicht hier arbeiten darf, weil ich noch auf meinen Visa-Permit warte an der Stelle. Das heißt, ich darf auch gar nicht vor Ort arbeiten. Das heißt, ich bin gezwungen, selbst wenn es hier eine Industry gäbe, die es ja nicht gibt, aber remote zu arbeiten. Und ich glaube, remote ist so genial. Ich finde, nicht in irgendein Office gehen zu müssen morgens, was ja auch mein absoluter Graus ist, aber sich international ja auch sozusagen gesehen zu werden, wenn die Competition die ganze Welt ist. Das wird ja eigentlich mittlerweile unmöglich, ne? Also wenn ich jetzt wenigstens irgendwie viele Jahre in einer Stadt gelebt hätte, in einer bestimmten Branche, sagen wir, ich wäre in Hamburg geblieben und hätte da Ewigkeiten Mode gemacht, dann wäre mein Netzwerk jetzt in der deutschen Modewelt gut genug, um zu sagen, jetzt folgen mir die Leute auch irgendwie, wenn ich jetzt örtlich woanders sitze. So. Aber nachdem ich ja irgendwie auf drei Kontinenten in den letzten 10 Jahren gelebt habe und 5000 verschiedene Sachen gemacht habe, von Travel zu Mode zu Marketing zu da, es ist so gescattert, dass
Ja.
ich ja auch gar nicht die Followers klingt falsch, weil ich rede ja gar nicht unbedingt jetzt über Social Media und
Ne, du
Instagram,
hast
aber
halt wirklich
generell das
alle deine,
Netzwerk.
ja, fehlt. Also du musst wirklich aus der Pampa heraus dir das Netzwerk erst erarbeiten.
Genau, und das ist, habe ich das Gefühl, das ist fast unmöglich. Also zumindest in dem Sinne von, es ist nicht unmöglich, aber damit Geld zu verdienen.
Ja.
Das ist am Anfang einfach unmöglich. Also das Geld zu verdienen, was ich hier im monatlich einfach brauche, um mein Leben zu bestreiten, das kriegst du darüber natürlich jetzt erstmal nicht. Das wirst du selber wissen mit dem Podcast. Und du machst es jetzt ja auch schon ein bisschen und auch super gut und ja auch mit vielen Videos, die echt erfolgreich und viral gegangen sind. Aber bis daraus irgendwie monatlich ein paar tausend Tacken werden. Das
Das
dauert
ist ein
natürlich
Prozess.
einfach. Genau, das ist ein ewigkeitenlanger Prozess. Bei mir ist es halt nicht Podcast, sondern ja eben mein Substack und also meine Texte, die ich über meine eigene Lebenserfahrung schreibe, die ich dort versuche zu sammeln und Workbooks draus mache und Programme mache, etc. Aber das ist eben auch ein langwieriger Prozess. Aber ich muss ja gleichzeitig jeden Monat irgendwie Geld verdienen. Das heißt, da versuche ich einfach über normale Marketing-Gigs, Schreib-Gigs, etc. bewerbe ich mich einfach auf freiberufliche Projekte oder verkaufe ein paar Artikel über gewisse Sachen so und so läppert sich's dann, aber es ist ein massiver Kraftakt, das irgendwie nebenbei zu fahren, ne? Und gerade eben auch die Selbstständigkeit, wie du sagst, also ich glaube emotional auch da was aus dem Boden zu stampfen, so von
Ja.
nichts, das erfordert ja eine unglaubliche
Das ist ein Kraftakt.
Kreativität, ja. Das ist ein Kraftwerk in einer Tour. Und das Ganze auch am Laufen zu halten. Es geht ja gar nicht drum, um
das zu posten, sondern
das mental alles auch zu stemmen, was das, also das kann man, glaube ich, auch nur nachvollziehen, wenn man selber in der Richtung auch arbeitet, ne? Wie viel das einem eigentlich auch abverlangt an, an, man muss ja auch authentisch sein und sich selber einbringen. Das ist ja nichts, was man so oberflächlich irgendwie mal so, na, das ist der Unterschied zu, wenn du für einen Kunden arbeitest, wie wir früher für eine Zeitschrift gearbeitet haben, da schreibst du halt über ein Produkt, das hat ja mit dir gar nichts zu tun.
Aber nee, die sind zu uns gekommen mit den Dingen und wir haben uns ausgesucht, was wir dann daraus nehmen.
Genau.
Es war interessant, weil wir waren ja in einer Position, wo man eher so, na, braucht man nicht, ne? Also wirklich so ein bisschen am Thron gesessen. Und die Influencer haben wir immer ein bisschen belächelt, ne? Also die muss schon sagen, die Moderedakteure haben die Influencer, die damals aufgekommen sind, eher belächelt. Man hat sie doch die, was machen die eigentlich? Und die kriegen mit dem Unsummen oder, ja, nicht verstanden. Und jetzt erst, man macht was, wo man Reichweite braucht, sieht man erst, was sie die da antun. Also jetzt wird nicht mehr belächelt, sondern wow, also Hut ab, wer es schafft, als Influencer erfolgreich zu sein, ne?
Voll. Influencerin. Aber ich würde es auch nicht, das wäre mein Albtraum, glaube ich.
Ja,
aber also ich merke schon
ständig diese Sichtbarkeit, aber authentisch zu sein, ein Wahnsinn, ja. Wir machen ja nur Teile davon jetzt, ne? Um gesehen zu werden, dass unsere Arbeit gesehen wird. Aber ja, man kann ein bisschen besser relaten.
Gestern erst drüber nachgedacht, lustigerweise, über wie crazy es ist, wie sehr sich so diese Arbeitswelt insgesamt, vor allem die Kreativwelt, verändert hat im Sinne von, jeder produziert irgendwie in einer Tour. Also ich gehe auf Instagram und mich eingeschlossen. Mhm. Genau wie du sagst, es gehört auch heute irgendwie dazu, dass man sich selber produziert. Sogar mein Bruder, mein Bruder hat kein Ego, ist so der
Er will nur um zu überleben, als Fotograf gesehen werden.
Genau. Ja. Genau. Und muss sagen, mein Bruder ist so null eitel, ist aber ein gut aussehender Mann und nutzt es wohlwissentlich, dass es eigentlich scheiße findet, sich selber wahrscheinlich zu filmen. Und ich hasse es auch wie die Pest, muss ich sagen. Nicht, weil ich denke, ich schaue nicht gut aus oder irgendwas, aber dieses sich profilieren, also sich
profilieren. Ja, darstellen nach außen,
grauenhaft. Und trotzdem denke ich mir, aber wann ist es, also was heißt, wann ist es passiert, wissen wir, aber irgendwie nervt es mich auch, wo ich denke, mei, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, sagen wir mal, sind die Leute halt einfach als Angestellter in irgendeine Firma gefahren morgens, haben da gestempelt und haben halt ihre Arbeit für BMW oder Siemens oder schieß mich tot gemacht und sind dann nach Hause gegangen. Und jetzt denke ich mir, ist jeder von meinen Leuten, und so cool ich es finde und so viel Erfolg ich dir wünsche und jedem anderen Influencer und Podcaster in meinem Freundeskreis da draußen und mich eingeschlossen bin selbstständig. Wann wollten wir alle irgendwelche selbstständigen, selbstproduzierenden Online-Künstler werden? Also irgendwie finde ich es auch manchmal anstrengend zu denken, jeder, den ich kenne, macht mein Instagram an und habe immer eine Fresse auf meinem Screen, die mir irgendwas erzählt, wo ich mir denke, nicht, weil ich es nicht interessant finde. Viel davon ist irgendwie auch gut, aber ich sage, muss jetzt jeder sein eigenes Leben eigentlich zu Geld machen? Also klar,
dieser Kampf um Aufmerksamkeit, diese Sichtbarkeit, muss man Dinge hervorkramen, die man eigentlich nur seine besten Freundinnen erzählen wollte.
Genau. Und da denke ich mir mittlerweile manchmal auch, nervt es mich alles nur noch. Und ich möchte eigentlich dann, wo ich denke, wirklich irgendeinen Job. Und manchmal denke ich mir echt, ich würde am liebsten, wenn es leider wird es nicht gut genug bezahlt, wenn mir jemand 100 Euro so die Stunde geben würde zum Pferdekacke abmessen. Ich würde sagen, ich bin dabei, book me. Aber für 10 Euro die Stunde habe ich halt auch keine Lust zu arbeiten. Aber so vom Gedanken her einfach zu sagen, das bewundere ich auch an meinem Mann einfach als Handwerker, der das alles nicht, also der schreibt seine Rechnungen mit der Hand. So, der hat einen Terminkalender mit der Hand, da schreibt er in seinen Kalender rein, wann er wo auf welche Baustelle irgendwie muss. Und der hat das alles nicht, dieses Ganze sich permanent irgendwie produzieren müssen, das gibt's da gar nicht. Und das ist auch schon ein extremer Relief, wenn ich mich jetzt da reinversetze in so eine Situation und denke, ich hätte das alles nicht. Ich würde meine Arbeit mit irgendwas verdienen, was überhaupt gar kein Self-Marketing mit drin hätte. Weil die Energie, die es uns kostet, die so permanent mitläuft, ich sehe es ja auch in einer Tour, ich kann ja nicht durch meinen Tag gehen, ohne dass irgendwo der Gedanke aufpoppt, das wäre eine gute Story oder das könnte man jetzt fotografieren, das könnte man jetzt filmen. Und ich denke mir so, ey, ich will gar nicht wissen, wie viele Minuten am Tag verschwendet werden durch so Kurzgedanken, die aufpoppen, weil ich könnte das Pferd ja jetzt noch filmen und jetzt steht es gerade schön da und glänzt besonders doll.
Oh Gott.
Was weiß ich, was nicht alles, gell? Wo man so denkt, jede Kleinigkeit, die man eigentlich in seinem, also vor 20 Jahren ja nicht drüber nachgedacht hatte, ob man jetzt da seine alte Canon-Kamera für auspackt, um Blumen zu fotografieren am Wiesrand.
Das ist so schade. Ich habe mir heute, gestern war ich im Garten von meiner über 90-jährigen Oma, von der ich schon viel erzählt habe. Und ich komme hin und ich sehe sie im Garten arbeiten. Und wir haben uns dann gesessen und haben geredet. Und sie hat einfach so schön ausgeschaut mit ihrem alten Gesicht in diesem wunderschönen Blumengarten, gell? Und sie kann sie kaum mehr rühren eigentlich, aber sie macht und tut. Und dann hat sie diesen Sonnenhut aufgehabt und dieses sonnengegerbte Gesicht. Und im Nachhinein habe ich dann geärgert, warum habe ich es nicht fotografiert im Garten? Warum habe ich es nicht da fotografiert? Aber der Moment war ja so schön und der hat eigentlich nur uns beiden gehört, weißt?
Ja.
Und gleichzeitig sind es aber die Dinge, die man, die ja auch gerne teilen will. Und das ist wirklich schwierig. Ja.
Ja. Ich glaube
ein bisschen
auch,
zerrissen auch ein bisschen, gell?
Ja, und es verschwimmt halt einfach alles so. Ne? Ich glaube, dadurch, dass sich unser Arbeitsleben oder zumindest jetzt in diese Art von Jobs, über die wir reden, weil natürlich privat und beruflich jetzt ja gar nicht mehr getrennt existiert. Es ist ja eins geworden so.
Genau.
Und deswegen gibt es aber auch keine klare Abgrenzung mehr. Also wenn du jetzt, wie gesagt, bei Siemens im Büro arbeitest oder in der Bank oder was weiß ich, dann gehst du halt morgens ins Büro und machst was komplett anderes und stempelst jetzt sozusagen aus am Abend um 18 Uhr oder 17 Uhr nach Hause gehst und gehst dann in dein Privatleben rein. Aber heute ist es natürlich alles eins und ist ja auch kein Wunder, dass wir alle nicht mehr runterkommen, ne? Weil wir sind ja in einer Tour, nicht nur durch die konstante Stimulation über Social Media, dass wir von außen stimuliert werden, aber wir matchen das ja, indem wir von innen ja auch in einer Tour, also produzierende Gedanken schieben, ne? Also, und das eine bedingt das andere, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, so von außen kommt da andauernd was reingeschleudert in deinen Tag und von innen kommt dann permanent die Produktion von verschiedensten kleinen, also das matcht das Nervensystem dann so, ne?
Dein Leben ist schon sehr gut entschleunigt. Du bist jetzt auch in einem stabilen Umfeld. Du hast jetzt auch nicht mehr diese klassischen, also deinen Mann jetzt, der ist einfach lieb zu dir, der ist für dich da, der gibt dir ein gutes Gefühl. Und hat jetzt, ja, meistens zumindest, ja. Aber was spannend ist, jetzt suchst du quasi so einen bodenständigen Mann mit einem Handwerksjob. Aber so ist ja auch nicht nur, ne? Weil der fährt als Hobby lebensgefährliche Motorradrennen. Da denke ich mir dann schon, so ganz verschwunden ist die Intensität aus deinem Leben offenbar nicht. Lebst du das jetzt durch ein Ende, oder?
Habe ich leider dann auch erst so spät kapiert. Ja, so ist es tatsächlich. Das hast du, glaube ich, auch ganz gut so schon zusammengefasst. Also, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, da war ich ja auch noch etwas extremer, als ich es jetzt tatsächlich mittlerweile bin. Ich war so, würde ich mal sagen, man kann jetzt schwer sagen, Halbzeit-Heilungsreise, ne? Es ist schwer, so einen Finger drauf zu legen, aber ich war definitiv schon relativ weit in meiner Heilung, aber habe doch noch mit, ja, so Beziehungsthemen, auch wenn ich Single war, aber schon noch irgendwie gehadert und mit meinen Suchtthemen auch noch, ne? Also mit so einer Struktur in meinem System gehadert, so. Und das kann man ja auch haben, selbst wenn man abstinent oder clean und sober ist, kann die Struktur ja bestehen bleiben, so. Und wie gesagt, Nervensysteme, die ähnlich gepolt sind, ziehen sich auch an. Ich glaube, Tara Swart, die Neurowissenschaftlerin, hat es mal so schön gesagt, Menschen mit den gleichen Wunden im Nervensystem ziehen sich an. Und ich glaube, das passt auch tatsächlich ganz gut zu Andy und mir, der auch eine Suchtstruktur hat und auch eine traumatische Kindheit hatte. So. Und seine Kompensierung in dieser Extremsportsucht. stattfindet. Ja. Ne? Also keine Substanzsucht, wie sie bei mir dann passiert ist oder ausgelebt wurde, sondern in diesem Adrenalin-Rush. Mhm. Ohne jetzt zu tief einzusteigen, was, glaube ich, auch ein sehr, sehr kompliziertes Thema ist, wenn es um diese Extremsport und diese Adrenalin-Junkies geht. Aber genau, also, und ich glaube, ich habe mich in dieser Beziehung über die Jahre immer mehr stabilisiert, weil ich auch wusste, das braucht's, damit die Beziehung auch überleben kann. Also muss ich weiter an mir arbeiten? Das war so ein bisschen unausgesprochene Bedingung von Andy, das weiß ich schon auch. Und auch total legitim, ne? Zu sagen, man kann jetzt nicht mit einem Drogensüchtigen oder so zusammenleben, zu sagen, das ist die Grenze. Mhm. Oder mit jemandem, der täglich eine Flasche Wein trinkt. So war es am Anfang, als wir zusammengekommen sind. Einfach viel zu viel Alkohol getrunken. Und habe daran immer weiter gearbeitet und je safer die Beziehung wurde, desto leichter fiel es mir eben in diesem Safe Space auch mich zu halten und meine Kapazitäten zu erweitern und zu wachsen und habe auch weiter meine Therapie gemacht und an mir gearbeitet. Mhm. Sprich, ich bin wirklich, wirklich weit gekommen in diesen Jahren mit Andy. Während er aber weiter im Motorrad gefahren ist, was oft natürlich für Stress in der Beziehung sorgt, weil ich sage, naja gut, ich habe an meinen Thematiken irgendwie löst die peu à peu auf und du fährst fröhlich jede Saison irgendwie mit 300 km/h auf der Isle of Man spazieren, wo bei jedem Rennen ein paar Leute krepieren. Und gesagt, das geht ja irgendwie auch nicht. Also da hatten wir, wenn irgendwas in unserer Beziehung nicht gut lief, dann ging es immer um diese Dynamik. Genau, bis ich aber irgendwann auch verstanden habe, das ist aber wieder eine Art von Co-Abhängigkeit, weil nur weil ich mich entschieden habe, an mir zu arbeiten, das ist ja meine Verantwortung. Und das heißt aber nicht automatisch, dass er im gleichen Tempo auch an seinen Sachen arbeiten muss. Also das ist schwierig, ne? Das irgendwie auseinander zu klamüsern, was ist seins, was ist meins, wie viel muss ich, wie viel muss der andere irgendwie in einer Beziehung machen. Und diese Art von Unabhängigkeit innerhalb einer Ehe, die ja auch als Teamwork funktionieren soll, sowohl als auch für beide Individuen separat voneinander funktionieren muss, damit beide mit sich selber im Reinen sind. Also das finde ich noch manchmal wirklich schwierig zu navigieren. Auf der anderen Seite weiß ich auch, vermutlich, wenn Andy diesen Anteil nicht hätte, der sich eben durch diesen Extremsport irgendwie ausleben muss, um als ganzes System funktionieren zu können als Mann, weiß ich nicht, ob wir in the first place überhaupt zueinander gefunden hätten, weil als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja auch noch einen sehr, sehr extremen Anteil, den ich auch sehr extrem noch ausgelebt habe zu den Zeiten.
Ja, dann wäre er doch vielleicht ein bisschen zu bodenständig gewesen, oder?
Dann wäre das, also er wäre gar nicht der Mann gewesen, der er ist, ne? Also weil es ist ja ein ganz, ganz großer Teil seiner Identität ist eben doch das. Und es ist so ein zweischneidiges Schwert.
Zweischneidiges Schwert, ja.
So, zu sagen, es ist ja auch attraktiv, ne? Muss ich auch ganz klar sagen, in seinem Lederanzug da irgendwie Motorrad, das ist cool, das ist einfach eine geile Nummer, wenn du da bist. So, ne? Auf der Startbahn stehst mit Red Bull und dann gehen die los. Also ich fahre ja selber auch Motorrad und das hat absolut etwas, ne, an sich, was hochattraktiv ist. Und aber gleichzeitig, wenn es dein eigener Partner ist und du kämpfst mit Abandonment-Trauma, ist natürlich die massivste Kombination, die ich mir wieder hätte aussuchen können. Ah, jemanden, der permanent mit einem Fuß im Grab steht, sozusagen. Und es ist natürlich auch wieder nicht ohne Grund, dass ich an jemanden jetzt in Anführungsstrichen geraten bin, weil man gerät ja nicht durch Zufall, sondern wie gesagt, man zieht sich auch aus Gründen an, die uns nicht bewusst sind, sondern unterbewusst für diese Anziehung sorgen. Jemand, der genau das challenged, was zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, noch mein größtes Denial war. Nicht wissen, woher diese Co-Abhängigkeit stammt, nämlich durch ein altes Abandonment-Trauma. Extrem abhängig davon sein, mich an jemanden dran zu ketten, der mich nicht abandoned. Und dann suche ich mir jemanden aus, wo die Chance, dass ich for lifetime abandoned werde, ziemlich, ziemlich hoch ist. Also, touch wood, hoffentlich nicht so, aber definitiv höher als bei jemandem, der auf dem Golfplatz steht am Sonntagnachmittag. Also das ist ganz interessant, wie das so funktioniert und wie man sich, was man dann damit auch macht. Ne? Also ich glaube, es ist eine Sache zu sagen, okay, jetzt kann ich verstehen, wie wir zueinander gekommen sind in diesem Leben. Aber die Frage ist dann halt, was macht man draus? Kämpft man dagegen an? Die ersten Jahre habe ich gekämpft und habe gesagt, wie kannst du nur? Und das ist so egoistisch. Wie kannst du dein Leben aufs Spiel setzen? Ich will doch mit dir alt werden, etc. Oder, wie meine Therapeutin immer sagt, man versucht von dem anderen das zu lernen, weil wir sind ja in dem Bereich zwei Extreme. Ich habe Abandonment-Angst und er hat hier dezente Suizidwünsche sozusagen. Also zu sagen, okay, das sind zwei Extreme, ne?
Ja.
Zu sagen, statt das andere Extrem zu bekämpfen, weil man sagt, wie kannst du nur so sein? Ich bin ja ganz anders und meine Art ist natürlich richtig. Zu sagen, was kann ich von ihm lernen, um 50% in die Mitte mich anzunähern? Nämlich vielleicht nicht so abhängig zu sein davon, ob er überlebt oder nicht, sondern zu sagen, mein Leben wird auch weitergehen, irgendwie, wenn auch schwierig, aber auch, wenn er nicht durchkommt durch die Rennen. Und vielleicht auch zu lernen, selber auch nicht mehr in dieser Angst zu leben, es könnte was passieren, weil ich bin ja auch dann, also nachdem dieses Ausleben der Extreme bei mir runtergekommen ist mit meiner Heilungsreise, habe ich angefangen, sehr ins Catastrophizing zu gehen. Immer die Angst, wenn meine Eltern jetzt sterben oder was ist. Wie gesagt, wenn Andy stirbt und dieses Abandonment-Thema immer zu haben. Und Andy hat es ja gar nicht. Also der hat leider so überhaupt gar kein Gefühl für Danger und Safety. Fährt auch gerne auf der Autobahn ohne Anschnallgurt durch die Gegend, so Sachen, wo ich nicht mehr mitkomme, weil ich mittlerweile die Treppen in meinem eigenen Haus so runtergehe wie eine Oma, damit ich bloß nicht auf der Treppe noch ausrutsche und mir den kleinen Zeh noch womöglich breche. Und eben sich auch da anzunähern, zu sagen, okay, wie kann ich wieder vielleicht auch ein bisschen mehr ins Leben kommen und etwas mehr im Moment leben und in meinem Körper leben und nicht immer nur von Angst irgendwie, damit mir ja nichts passiert und ich ja nicht krank werde. Und
genau, nicht von Angst getrieben, sondern einfach zum Loslassen. Ne? Da waren wir wieder bei meinem Thema. Also das ist ja, also ich stecke ja auch in dieser Angst ein bisschen fest. Yeah. Bei mir ist, seit ich Mutter bin, ich könnte sterben oder die Frieda könnte sterben. Ne? Yeah. Also das ist meine größte Angst. Ja. Und ich bewundere da, wie dann. Also ich habe ja einen Ex-Freund, der durch Extremsport ja umgekommen ist, ne, weißt du. Aber was ich auch, man denkt, wir sind ja groß geworden gemeinsam, haben dieselbe Energy gehabt. Wie kommt das so weit, dass ich jetzt Angst habe, obwohl nichts passiert, ich könnte sterben, ne, wo ich pumperl gesund bin. Und der fliegt mit dem Wingsuit durch die Gegend, seine Freunde sterben neben ihm und es ist ihm egal. Und er ist dann natürlich letztendlich auch selbst gestorben, aber für ihn war es ja okay. Wie befreiend das aber sein muss, wenn man sich von dem löst.
Ja.
Dass du wirklich sagst, okay, auch wenn ich morgen stirb, es ist okay. Oder?
Ja.
Ich meine, das ist ja eigentlich ein bisschen so, wir müssen ja jetzt nicht anfangen, unser Leben zu gefährden. Wir sollen ja schon das wertschätzen, das Leben, aber trotzdem zu sagen, es ist okay und darauf vertrauen, dass es passt. Gell?
Ja.
Ich meine, er vertraut ja auch darauf, dass es passt, aber natürlich, auch wenn jetzt seins schon ein bisschen Spiel mit dem Feuer ist, oder mit seinem Schicksal.
Ja.
Das muss ich völlig auch loslassen und von dem befreien, ne?
Ja, ich glaube,
es ist nur so
eine Mischung aus, also ein Teil von mir findet es unfassbar egoistisch, diese Verantwortung auch einfach abzugeben, zu sagen, ja, meine Kinder, er hat ja auch Kinder, so, meine Kinder haben keinen Vater, wo ich auch denke, Alter, also das umreiße ich einfach nicht. Sein Argument ist aber auch, er will seinen Kindern auch vorleben, dass man seinen Träumen folgt und seinen Leidenschaften folgt und sich nicht stoppen lässt, weil man es irgendjemandem recht machen soll. Also ich verstehe das Argument auch so, dass man sagt, ich hänge nicht alles an den Nagel, weil ich jetzt irgendwie eine Verantwortung habe, sondern versuche irgendwie vielleicht die Mitte zu finden. Und auf der anderen Seite auch mein persönliches Learning daraus ist auch vielleicht zu sagen, wir müssten auch vielleicht gar nicht immer verstehen, was andere Menschen dazu bewegt, so zu leben, wie sie leben. Also ich neige auch dazu, so alles tot zu analysieren. Ich muss, also es ist halt so Teil meines Systems geworden, zu analysieren, weil ich ohne analysieren verstehe ich es nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich es nicht integrieren. Und wenn ich nicht integriere, dann kann ich nicht wachsen. Und wenn ich nicht wachse, dann kann ich auch gleich sterben. So. Das heißt, so bin ich auch mittlerweile. Aber auch zu lernen, zu sagen, ey, vielleicht akzeptiert man einfach, zu sagen, der macht es anders. Punkt. So. Und ob ich das gut finde oder schlecht finde, vielleicht muss ich es gar nicht finden. Vielleicht lasse ich es auch einfach mal mehr. Immer dieses Urteilen, findet man es jetzt gut, dass er es so macht. Vielleicht finden wir es einfach mal gar nicht. So.
Ja.
Und lassen es einfach. Er macht es so. Period. Also klar, es ist, glaube ich, anders, wenn man gemeinsam Kinder hat. Wir haben ja keine gemeinsamen Kinder. So, er hat Kinder aus vorigen Beziehungen. Frag mich nochmal, sollte es klappen mit dem Kinderwunsch und ich mit ihm ein Kind haben, wie ich dann zu der ganzen Sache stehe. Aber ich lerne auch extrem viel über Akzeptanz, dadurch, dass er genau das macht, was mein größter Horror ist, nämlich sein Leben aufs Spiel zu setzen. So. Und sagen, vielleicht ist genau das, was du sagst, dieses Loslassen, nicht nur zu verstehen, dass er loslassen muss, um das zu tun, was er tut, sondern auch ich als seine Frau loszulassen und zu sagen, ich akzeptiere den Mann. Und das sagt er ja zu mir. Er sagt ja auch, du hast mich doch so auch geheiratet. Also du hast mich so ja auch kennengelernt und jetzt soll ich auf einmal aufhören mit dem, was mir am wichtigsten ist im Leben so und was mich definiert. Und zu sagen, Vertrauen ins Leben zu haben, du kannst es ja eh nicht kontrollieren. Guck mal, ich habe eine Freundin, die war ja auch auf der Hochzeit von mir letztes Jahr. Hast du kennengelernt. Und ihr Ehemann ist gestorben.
Ja, gestorben.
Die hat ein kleines Mädchen mit ihm. Und er war er war Pilot bei der
Army, American Army, ne?
Genau. Und also Pumper gesund, ne? Also die werden ja permanent durchgecheckt, sonst kannst du es auch nicht machen. Fliegt da andauernd nach Afghanistan ins Kriegsgebiet, passiert nie irgendwas und wacht eines Morgens wegen Herzfehler nicht mehr auf mit 41 oder 42, wo du denkst, so kann es auch kommen, nicht? Das ist zwar immer jetzt so der Ausnahmefall, aber mir hat es in dem Moment, dass ich das gehört habe, schon nochmal eine andere Perspektive aufgezeigt, wie man es eben auch sehen kann. Und so sieht es eben, Andy sieht es eh nicht. Wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Und das kann vielleicht im Bett irgendwie mit einem komischen Organversagen passieren oder auf dem Motorrad. Aber wenn es soweit ist, vielleicht das Vertrauen ins Leben zu haben, dann ist es soweit. So. Und klar,
sicher, unser
sagen,
Leben wird viel schöner, wenn wir nicht mit dieser Angst leben. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt eine Bekannte von mir, die ist einfach eingeschlafen und nicht aufgewacht am nächsten Tag, hat eine Gehirnblutung gehabt. In ihren 30ern, ne? Also.
Nein.
Sowas finde ich auch so erschütternd. Schlimm. Aber, und ich habe ja auch schon Schlafprobleme und dann mit dem Loslassen und dann diese Angst, weil die hat halt auch einfach einen kleinen Sohn, das finde ich halt so schlimm, gell? Dass der aufwacht und die Mama wacht nicht auf oder so, gell?
Ja, furchtbar.
Wie schafft man das, dass man nachts ins Bett geht und im Reinen mit sich ist und seinem Leben und trotzdem darauf vertraut, dass mein Kind versorgt ist und alles passt, gell? Und dass man sagt, die schafft es schon, die kommt klar, sie hat alles. Die hat da so viel von mir gekriegt und sie kommt klar. Wow, also an dem arbeite ich jede Nacht sozusagen, gell?
Schwierig, aber ich glaube echt, das ist so dieses das Vertrauen ins Leben zu haben. Ja, egal was kommt, so es ist, es wird schon okay sein. Und wenn das Schlimmste eintritt, was auch immer für einen persönlich das Schlimmste ist, selbst dann kann man irgendwie, kann man durchkommen, sage ich jetzt mal so vorsichtig.
Du bist ja das beste Beispiel, Mann. Du hast einfach wirklich, die Scheiße war so am Dampfen bei dir, hoch 10, ne? Aber du hast überlebt und wo du heute bist, ne? Also unglaublich. Wir sind schon so lange befreundet. Früher warst du bist oft da bei mir auf der Couch aufgeschlagen, wenn du nicht mehr weiter gewusst hast. Ist der Flug, zweimal hast du es gemacht, nach Wien gebucht und dann warst du bei mir auf der Couch und ihr versucht, dich aufzupäppeln. Und jetzt ist so einfach unsere Freundschaft, ja, dass wir halt einfach so ganz andere Gespräche führen, gell? Und du mir auch so hilfst mit deinen dem, was du erarbeitet hast und deinen Themen auch. Ne? Also jetzt
Das
bist
sollten
du einfach
sie
eine Person für mich, zu der ich komme, wenn ich ein Problem habe.
Ich glaube, das ist auch so eines der wichtigsten Themen für mich, was du gerade ansprichst. So anderen irgendwie auf irgendeine Art und Weise, und wenn es nur durch einen kleinen Ratschlag oder einen Podcast oder so ist, zu helfen durch das, was ich halt irgendwie so durchgearbeitet habe. Das war für mich auch so das Wichtigste in diesem ganzen Prozess, ist was Konstruktives daraus zu machen, also ein Asset in meinem Leben zu schaffen. Sonst wäre es gefühlt alles so für nichts gewesen. Ne? Also das hat mich schon sehr, sehr motiviert, das irgendwie durchzuziehen. Ich gesagt habe, ja, ich verstehe die Welt nicht mehr, wenn das jetzt für nichts gewesen sein soll. So, wenn es nur für mein personal survival alles war. Sagt er, irgendwie, das kann es ja nicht, also das reicht mir nicht. Ich gesagt habe, das reicht ja nicht, dass ich es einfach da irgendwie überlebt habe und dann waren halt 30 Jahre meines Lebens einfach zum Kotzen. Das ist eine lange Zeit zum Leiden, so, ne? Das ist nicht, wir reden ja nicht, genau wie du sagst, von 5 Jahren irgendwie ein bisschen zu viel Party gemacht, sondern wir reden von massiven, massiven Problemen über viele Jahrzehnte hinweg, so, also fast mein halbes Leben im Grunde genommen, was einfach schwierig war. Ich sagte, das muss irgendwas, also nicht, das muss einen höheren Sinn haben, nein, aber ich muss es in etwas verwandeln, was am Ende mein größtes Asset ist, sodass es genau das war, was mein stärkster Punkt in der zweiten Lebenshälfte sozusagen wird. Ne? Ich sage, wenn das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Buch schreibe und es wird irgendwie der super Bestseller und ich kann damit vielen Leuten helfen, keine Ahnung, jetzt mal in die Tonne gesprochen, dann habe ich die erste Hälfte meines Lebens gebraucht, um die zweite zu erschaffen. So, und dann wird es rund für mich, wenn es Sinn macht. Ne? Das heißt, ey, was auch immer es ist, was da jetzt kommt für mich und es wird was kommen, weil ich werde was machen. So, sagen wir es einfach mal. Ne? Also ich werde aktiv was daraus erschaffen, was am Ende definiert, was meine Legacy sein wird. Und dann hat das Leiden sozusagen, musste da sein, damit das andere auch kommen darf. Ne? Und dann kriegt das alles eigentlich Lichtqualität.
Eine Lichtqualität, du kannst das dann ein bisschen umdrehen und es macht dann ein bisschen Sinn für dich, dein Schicksal zu verstehen. Ne? Was auch mal, ja, wobei, keine Ahnung, denkt man, ja, ist es Karma, ist es Schicksal oder ist das Leben manchmal einfach nicht fair? Aber mit diesem langen Weg, den du da beschritten hast, da waren ja ein sehr wichtiger Punkt, dass du jetzt dort bist, wo du bist. Dahin nach Irland in die Pampa haben dich viele Reisen gebracht. Ne? Nicht nur die Reisen in deinem Inneren, sondern auch nach außen. Das war ja ein großer Teil, der dich zu dem gemacht hat, wo du jetzt bist, eben nicht mehr das im Außen suchen, sondern alleine auf Reise zu gehen.
Ja, einer der größten Bausteine, die ich so verwendet habe, um das zu erschaffen, was ich heute habe. Das ging im Außen los. Also es ging ja schon damals los, dass ich überhaupt auf dieser Schellen alleine geflogen bin. Das war ja auch schon so ein Impuls von mir zu wissen, ich muss weg. Das war so ein ganz klassischer Flight-Impuls.
Flight-Modus,
Flight-Modus, genau.
Man packt seinen Koffer und verschwindet.
Genau, und in meinem Fall, weil ja immer alles etwas extremer sein musste, bin ich eben nicht zur Freundin um die Ecke. Auch das, wie du gerade gesagt hast, bin ich auch zu dir gekommen in den Zeiten, aber gelegentlich auch eben einfach weiter weggeflogen und auch ohne Rückflugticket. So, das war die Extreme. Und diese Schellen waren ja auch schon so ein Flight-Dings. Ich glaube, nach irgendeiner Affäre, die da wieder irgendwie auch nicht gut ausging, losgeflogen bin und mich in die nächste gestürzt habe, wohl merklich. Aber ja, und dann nach den Seychellen eben auch so heimatlos und total suicidal, total in der Drogenabhängigkeit, gesagt habe, okay, ich muss irgendwo hin, wo ich zumindest mich selber absichern kann, dass ich keine Drogen kaufen kann, ne? Und dass ich sozusagen weg bin aus dem Umfeld, in dem diese Addiction so massiv war für mich. Das heißt, ich bin ja dann irgendwie einfach so mit Rucksack nach Skandinavien aufgebrochen, wo ich wusste, ich gehe jetzt da irgendwie in eine Hütte in den Wald, Habe ich auch wochenlang gemacht tatsächlich und selber ja, Holz gehackt, um die Hütte zu wärmen und habe dann das Wasser im Fluss holen müssen, irgendwie bei minus 30 Grad draußen. Also sehr, sehr abenteuerlich gewesen, wochenlang. einfach in dem Wissen, ich muss irgendwie clean und sober werden und ich muss irgendwie zu mir finden. Und genau, war da bestimmt gleich 2 Monate durch Skandinavien bis ans Nordkap mich durchgeschlagen. Bin von dort dann direkt nach Sri Lanka geflogen, war dann 3 Monate da zum Surfen und Yoga machen und Safari und da abgehangen. Das war Covid-Zeiten und dann in Formentera monatelang bei Ibiza da unten, die kleine Insel, mitten in Kobe. Das war herrlich. Da war nicht herrlich, ein Mensch auf der Insel.
Kann ich mir richtig gut vorstellen, ja.
Traumstrände für mich alleine und bin da irgendwie nackig schwimmen gegangen und Fahrrad gefahren und, also nicht nackig, aber ja, also bin da wirklich dann in den Jahren nach den Seychellen einfach um die Welt getingelt, alleine, um irgendwie zu mir zu finden, ne? So verrückt das ist, aber genau, im Außen irgendwie total getrieben und rastlos irgendwie von A nach B gereist, also immer ohne Rückflugticket, auch einfach immer weitergeflogen, ne? Von einem Airbnb über Monate ins nächste und endete dann irgendwann eben in Bali, als Covid gerade. Also da hatte Indonesien die Grenzen gerade erst geöffnet und dachte ich so, wenn man sich Bali angucken will, irgendwann dann vermutlich jetzt, wenn keine Touristen da sind, und habe das auch prompt gemacht und war dann irgendwie 6 Monate auf Bali und bin jeden Tag irgendwie 300 Kilometer Motorrad gefahren und habe mir die Vulkane angeguckt und bin wandern gegangen und habe diese Jahre genutzt, um mich selber zu nähren und zu lernen, wie das eigentlich geht. Und das ging für mich nicht in einer Umgebung, in der ich soziale Kontakte hatte, beziehungsweise Freundschaften und Familie, weil ich automatisch in die Projektion gekommen bin, zu erwarten, dass die mich nähren müssen. So, ja, das habe ich schon gemerkt gehabt, dass sobald jemand da ist, erwarte ich in jedem Telefonat, in jedem, was auch immer, kam so ein gieriges Monster aus mir raus, was da versucht hat, was das, sich einzuverleiben, sprichwörtlich. Gell? So. Und da kam ja auch die Bulimie bei mir so viele Jahre so massiv ins Spiel, wirklich aus dem gleichen Hunger heraus, dass mir jemand was gibt, dass mich jemand nährt, dass mich jemand füttert, ne? Emotional. Ja. Das ist ja der Klassiker auch bei dieser Form von Essstörung, dass die emotionale Nahrung fehlt. Den Hunger kannst du ja nicht stillen. Den kannst du nicht stillen mit Essen, den kannst du nicht stillen mit Substanzen, den kannst du nicht stillen durch Beziehung. Also konnte ich dann nicht mehr, ne? Also da hat auch die Co-Abhängigkeit nicht mehr gegriffen. Und das habe ich alles ja gemerkt. Das war wie eine Suppe mit der Gabel zu versuchen zu essen. So, also da konnte ich schaufeln, wie ich wollte. Das ging nicht mehr rein. So, ne? Das ging gar nicht mehr. Also es hat überhaupt gar keine Nahrung mehr gebracht, diese ganzen Tools. Und da hatte ich eben auf den Reisen gemerkt, okay, ich brauche was, ich muss was anderes finden, was irgendwie wirklich nährt. Ne? Und bin ja auch dann relativ lange in einem Lichtzentrum, also so eine Art Ashram gewesen in Frankreich und habe da so die Meditation kennengelernt. Und Meditation war das erste Mal für mich ein Tool, was mir ein Gefühl dafür gegeben hat, wie man von innen nährt. Eben nicht durch äußere Stimulation oder andere Menschen. Und habe so gemerkt, ah, okay, ich kann das eigentlich in mir selber anknipsen. Und es war nur so ein Funken für so eine Millisekunde. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist das, was ich irgendwie ausdehnen muss. Ne? Und habe daran dann über die Jahre gearbeitet, das ausgedehnt und gelernt, mich selber von innen zu füllen. Und habe das dann eben weitergetragen auf den Reisen. Und habe gemerkt, Natur ist für mich auch eines von den großen nährenden Tools, die man nutzen kann im Leben, ist wirklich aufmerksam draußen in der Natur zu verbringen, nicht mit Kopfhörern und Musik oder am Handy, sondern wirklich aufnehmen und die Natur einen nähren lassen. Und das hat bei Reisen gut funktioniert. Also gerade wenn man ja, so in so einer beeindruckenden Natur auch ist. Ne? Ich stand da,
ja,
da irgendwie in Norwegen an so einem Fjord und
diese überwältigende
und Gletscher.
Landschaft.
Genau.
Ja. Mm.
Genau, überwältigende Landschaft. Da merkst du richtig, das macht was mit dir. Ne? Mhm. Also Grand Canyon und auch all die tollen Sachen, die ich so gemacht habe dann im Laufe der Jahre, bei denen ich genau gemerkt habe, die haben eine andere Qualität. Na, und das bleibt dann. Ne? Das fällt nicht einfach durch einen durch, wie wenn ich jetzt die nächsten Chanel-Schuhe kaufe, wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, das hält nicht mehr. Die Freude ist so 3 Minuten da, während man so auf Pay Now und dann wartet man, bis das Paket kommt und macht es einmal auf und dann ist schön und dann war es es auch irgendwie gefühlt wieder. So, das hat dann, das hält nicht mehr an. Ne?
So hast du eigentlich deine Lehre dich genährt, ne? Du hast dann wirklich diese großartigen Landschaften gehabt. Und irgendwann, wenn das mal voll ist, wieder ein bisschen, du hast dich aufgefüllt, du hast ein bisschen dich aufgepäppelt, geheilt. Im Körperlichen kann man erinnern, wir haben noch mal telefoniert, das sagt, Vera, du würdest es nicht glauben, ich habe einen Bauch. Also so irgendwie so noch ein bisschen ein Bäuchlein gekriegt und so, weil du warst ja immer super skinny. Und hast dich da aufgepäppelt, weil jetzt reicht für dich einfach dein Spaziergang mit dem Hund am Meer, ne? Also du musst jetzt immer zum Grand Canyon und so weiter.
Würde ich gerne wieder, das war schön.
Ja.
Ich muss es nicht mehr, also ich mache es jetzt nicht mehr so massiv, aber sicherlich dennoch mehr als jetzt der Standard ist im Alltagleben der meisten meiner Freunde oder jetzt Andy oder so. Also ich schaue schon wirklich mehrere Stunden am Tag, mehrere Stunden am Tag, ich habe alles, das Pferd, ne? Das ist halt schon was ein paar Stunden jeden Tag ich mir Zeit für nehme. Das nährt mich natürlich auch sehr. Also mit Tieren, glaube ich, das kann auch, wenn man sich darauf einlassen kann auf Tiere und eine Beziehung zu einem Tier hat, Hund, Katze, was auch immer, Pferd, kann auch so eine nährende Energie haben. Und also das habe ich eh jeden Tag schon und habe schon einzelne Bausteine auch durch meinen Tag. Ja, das ist kein Grand Canyon, aber da kommt schon einiges zusammen an nährenden Bausteinen, die ich so durch meinen Alltag durchziehe. Weil ich merke, wenn ich das nicht mache, dann schmiere ich schon auch schnell wieder ab. Also ich glaube, das ist auch einfach menschlich, weil wir sind so konfrontiert mit dieser Informationsflut und Social Media. Wir werden ja permanent ins Außen gezogen. Also wir werden ja permanent in die Disconnection von uns selber gezogen. Ne? Alles, was Bildschirm ist, alles, was Interaktion. Also ich finde es auch ganz schwierig, in Interaktion mit jemandem zu sein und gleichzeitig bei mir zu bleiben. Das ist ja auch nochmal eine andere Art von Kommunikation, die man auch lernen muss. Und immer so die Balance zu halten aus bei mir sein und trotzdem natürlich meinen Alltag irgendwie bestreiten müssen, wo man nicht den ganzen Tag in der Meditation sitzen kann oder den ganzen Tag auf der Pferdekoppel abhängen kann, so schön es wäre, aber natürlich auch gleichzeitig funktionieren muss. So. Und ich glaube, man muss ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wie viel man im Tag, wie viel Zeit brauche ich, damit ich stabil bei mir bleiben kann und genährt bin, damit ich ja auch geben kann. Also wenn ich selber nicht mich aufgefüllt fühle, dann kann ich auch nicht geben, weil dann kommt das Resentment wieder dazu. Sagen, okay, und das ist jeden Tag anders. Das kommt sicherlich auf die Tagesform an, was man auf dem Kalender stehen hat, aus seiner To-Do-Liste stehen hat, wie viel kann man geben, an manchen Tagen mehr, an manchen weniger und immer wirklich so zu gucken, einfach aufmerksam und liebevoll mit sich selber zu sein, zu sagen, okay, jetzt vielleicht war das zweite Meeting heute intensiver, als ich es geplant habe und dann auch zu sagen, ja, heute Abend den Termin sage ich jetzt ab mit meiner Freundin oder irgendwas, weil ich die Kapazität jetzt einfach gar nicht mehr habe und ich glaube, wenn man das individuell schaut, was sind meine Bedürfnisse heute, wie du es ja auch gesagt hast, so was sind die wichtigsten Dinge heute, schauen, wie gehe ich damit um, wenn Pläne wie bei mir am Sonntag irgendwie umgeschmissen werden. Ich habe dann gestern, also am nächsten Tag, einen Tag für mich rausgenommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich einfach mal 3 Stunden zu Hause, einfach auch mal gar nichts und tüdel so vor mich hin und dann liegt die Wäsche da halt und dann wird die halt dann in den 3 Stunden, die ich zwar zu Hause bin und nichts zu tun habe, aber halt trotzdem mal auch nicht gemacht. So, das muss ich dann auch lernen. Und Aber genau wie du sagst, ich glaube, ich habe für mich erstmal über Jahre hinweg so ein Grundmaß auffüllen müssen an Leere, dieses massive Loch. Also ich hatte ja zeitweise das Gefühl, ich bestehe ja nur aus Loch und da ist gar nichts irgendwie in mir drin, wo ne, irgendeine Art von Substanz in mir ist. Also es hat sich ja so angefühlt, habe ich, glaube ich, mal zu dir gesagt, als würde ich nur aus Haut bestehen, die so meinen Körper so zusammenhält, die Organe und Blut und Adern und alles, aber was anderes da gar nicht war. So, also
die Seele
so massiv,
war nicht mehr da irgendwie.
Da war gar nichts da und also da gab es massiven Auffüllbedarf offensichtlich und das hat viele Jahre gedauert und jetzt, genau, würde ich auch sagen, ich muss schon konstant gucken, dass das nicht unter ein gewisses Low drunter sinkt, weil dann weiß ich auch, dann wird es einfach auch schwierig, dann greifen so alte Suchtstrukturen, kommen dann nochmal hoch und dann weiß ich, ah ja, wenn ich dann doch das zweite Glas Wein irgendwie wieder trinken will, dann weiß ich auch, was ist da, was wird gerade nicht genährt, können wir nicht vielleicht irgendwie, weil das Glas Wein in der Regel macht es dann ja eigentlich nicht wirklich besser. Rechtzeitig einfach zu gucken. Es ist dann immer kein Weltuntergang, weil ich sage, jetzt kann ich jetzt auch ohne Probleme trinken, ohne dass jetzt meine Welt davon untergeht.
Aber das Arbeiten hört nie auf, gell?
Nee.
Man kann sagen, dein Heilungsprozess ist extrem weit fortgeschritten, aber das Arbeiten, das hört nicht auf.
Also ich glaube halt, wenn man, also für mich sicherlich nicht, weil mein System funktioniert so. Das ist so, jetzt denke ich so, ich muss eher daran arbeiten, nicht so viel zu arbeiten. Also weil ich so viel arbeite, dass es natürlich auch extreme Kapazitäten fordert von mir, wo ich manchmal auch angestrengt davon bin, dass ich automatisch super schnell ins Analysieren komme, dann will ich es integrieren, dann gehe ich zur Therapie und dann muss es durchgeheilt werden. Und manchmal auch denke, oh, es wäre auch schön, einfach mal eine Woche kein Thema zu haben, was man jetzt irgendwie zwangsläufig integrieren müsste, so. Und zu sagen, ich mache jetzt ein Hörspiel an und grübel mal jetzt nicht darüber nach, warum ich getriggert bin, weil mein Mann irgendwie die Tasse hat stehen lassen. Keine Ahnung. Also ist auch wieder eine Frage der Balance. Ne? Aber ja, ich glaube schon, generell würde ich sagen, wenn man aufhört zu arbeiten, also jetzt langfristig, ne, dann hört man ja auch auf, sein Gehirn eigentlich und sein ganzes System zu fordern. Und ich sehe, wo, also ich habe, so, wenn ich meine Eltern zum Beispiel angucke, die wirklich relativ wenig in der Richtung reflektiert sind auf ihrer eigenen Reise, auch wenig, relativ wenig Growth so hatten. Und dann mir eine Freundin angucke in einem ähnlichen Alter, die total viel reflektiert und an sich arbeitet. Das ist wie, als wären da 50 Jahre Unterschied. Ne? Also es hält dein Gehirn ja auch einfach flexibel. Das ist ja das, diese Neuroplastizität. Wenn du Novelty in dein Leben bringst. Also je mehr du dich challengest, je mehr du versuchst, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Also ich bin kein Arzt, also um Gottes Willen, aber ich glaube, immer wieder aus deiner Komfortzone raus, immer wieder raus, immer wieder in die Selbstverantwortung kommen, immer wieder self-accountable sein, immer wieder was anderes machen, immer wieder was Neues. Das ist brutal anstrengend. So, weil wir wissen alle, wenn man nicht in seiner eigenen Komfortzone ist, das ist anstrengend. Aber das ist was ich beim Reisen so krass gelernt habe. Du bist natürlich nie in deiner Komfortzone, wenn du auf einmal alleine als Frau am Flughafen von Colombo irgendwie stehst und keine Ahnung hast, was los ist. Also hoch verunsichernde Situation. Aber je öfter du die machst, desto schneller lernt dein Gehirn auch, sich auf neue Situationen umzusetzen. Also das ist exponentieller Growth sozusagen an neuronalen Pathways im Gehirn. Das heißt, wenn du das Gegenteil machst, dann wird es immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und irgendwann ist deine Welt dann literally nur noch so klein. Und ich habe auch, also diese Freundin von mir, die eben auch etwas älter ist und trotzdem aber ganz viel, die macht noch TikTok mit irgendwie Ende 60 und also wirklich, die ist cool drauf. Und dann ihr bester Freund, der genauso alt ist, ist so das Gegenteil davon. Und der kriegt Panikattacken, wenn er seine Eier in einem anderen Supermarkt kaufen soll, sozusagen. Weil das eine andere, da muss er einen anderen Weg mit dem Auto fahren und dann ist schon Stress angesagt. So, da ist keinerlei Flexibilität mehr. Und
Das ist schlimm, wenn man sieht da bei den eigenen Eltern, wie kleiner die Welt immer wird. Gell? Also wirklich, dass wir uns das bewahren, dass man das da weitergeht. Es ist ja nicht nur die Arbeit nach außen, dass man Challenges sucht, eben, sondern auch im Innen.
Also ich glaube, ich kann es dir biologisch nicht, medizinisch nicht genau erklären, wie es ist, aber so vom selbst erlebten Empfinden ist, Trauma hält dich natürlich fest in einer gewissen, also wenn es nicht integriert ist, hält es dich fest und dann entwickelst du gewisse Coping-Strategien, die immer, wenn dieses Trauma oder damit verwandte Trauma da sozusagen angetriggert werden, dann springt die Strategie an, ne? Wie du damit umgehst, damit du bloß nicht natürlich daran gehen musst und dich damit auseinandersetzen musst, weil das natürlich der Schmerzpunkt ist. Also da ist dein Gehirn einfach in einem Dauerloop drin und das verhindert natürlich Wachstum. Also ein Kreis wächst nicht nach vorne, ne? Und ich glaube, das kannst du vermutlich nur schaffen, wenn du rangehst an den Schmerzpunkt, wenn du den integrierst, wenn du den auflöst, weil auch erst dann bist du frei in deinen Entscheidungen. Und das ist was so für mich eines der größten inneren Erkenntnisse überhaupt gewesen ist auf dieser Reise, ist die Freiheit, die sich innerlich in dir entfaltet, wenn du nicht mehr aufgrund deiner Erlebnisse Entscheidungen triffst, egal ob traumatisch oder nicht traumatisch, sondern aufgrund des Jetzt-Zustands und deines aktuellen inneren Erwachsenenbefindens an klaren Grenzensetzungen und Bedürfnisse, wenn du aus dem Zustand heraus die Entscheidung triffst, die am besten für dich ist. Nicht, weil ein altes Kind von in dir zum Beispiel jetzt irgendwie abgesprungen ist. Genau. Und das schaffen ja die wenigsten. Und es ist unglaublich schwer, weil wir sind natürlich geprägt durch unsere Vergangenheit. Aber die meisten Menschen, die natürlich ihre Traumas nicht angeguckt haben, und das können ja auch kleine Traumata sein, es muss ja gar nichts Dramatisches sein, es kann ja auch sowas sein wie latentes Bullying oder also diese Small-T-Traumas nennt man es. Es ist dann jetzt nichts wie der massive, nicht die Vergewaltigung, nicht das Kriegserlebnis etc., sondern diese normalen, in Anführungsstrichen, Kindheitserziehungstrauma. Die meisten von uns gehen durch ihr Leben und treffen Entscheidungen und handeln und reagieren in Situationen aufgrund dessen, was da angetriggert ist.
Auf das Erlebten, was getriggert wird,
Genau. So, und so gehen wir durchs Leben. Und wenn man es schafft, dass man das meiste davon zumindest auflöst, und sagst, okay, das ist vielleicht angetriggert. Also das ist so der Vorgang. Ne? Da merkt man dann, irgendwann merkt man erst danach, scheiße, jetzt war ich ganz schön getriggert und deswegen bin ich so ausgerastet. So, irgendwann wird man so gut in dieser Art von Arbeit, dass man, während man ausrastet, schon merkt, ich glaube, ich raste aus, weil ich getriggert bin. Irgendwann merkt man es dann, bevor man ausrastet und sagt, okay, ich bin so getriggert, ich sage jetzt lieber nichts und gehe aus dem Zimmer. Und so, und irgendwann, und da bin ich jetzt Gott sei Dank zumindest bei den meisten Sachen und großen Triggerpunkten bei mir angekommen, Touchwood, dass ich merke, okay, das triggert mich ganz schön.
Ja.
Aber ich muss nicht mal mehr aus dem Zimmer gehen. Ich weiß, da ist ein Teil getriggert und ich kann trotzdem im Jetzt bleiben und sagen, okay, den getriggerten Teil schaue ich mir nachher an. Mit dem setze ich mich an den Tisch und schaue mal, was das Problem eigentlich ist und woher der Trigger kommt und was er mir sagen will. Aber ich bin ganz klar kognitiv in meinem, also Prefrontal Cortex sagt man, also in meinem logischen Denkzentrum drin, was logisch im Ist-Zustand ist und eine normale Konversation führen kann und nicht abdriftet ins Getriggerte und darauf reagiert. So, und wenn du, also je mehr du diese Art von Arbeit machst, desto besser schaffst du. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht mehr getriggert wirst, aber du reagierst dann nicht mehr auf den Trigger. Mhm. Und für jemanden wie mich, der, ich bestand ja nur aus Trigger. Also ich habe ja gar keinerlei Self-Core-Connection mehr zu mir gehabt. Also in dieser Traumasprache würdest du das selbst, glaube ich, auf Deutsch nennen. So. Und das ist ja das, was mir so gefehlt hat. Ich hatte ja das Gefühl, es war alles nur ein einziges schwarzes Loch. Das heißt, ich habe nur reagiert. Also ich habe jahrzehntelang einfach nur wie ein Ping.
Naja, so Überleben, von, ne? Es ist dieser Überlebensmodus. Ja. Das ist ja nicht mal
Reaktion auf die nächste. Und das ist natürlich hell, ne? Das ist anstrengend und deswegen ja auch diese Extreme. Und jetzt, wo zu sagen, ich sage, okay, ich bin mal getriggert, aber generell bin ich eigentlich relativ safe in meinem balanced self drin und kann aus diesem Zustand heraus Entscheidungen treffen. Mhm. Und deswegen hat sich mein Leben ja auch so zum Besseren verwendet, weil ich endlich Entscheidungen treffen konnte überhaupt, mhm. die allein war mit, was ich wirklich als Wesen Judith sozusagen mhm. brauche. Ne? Und mhm. so hat sich das dann peu à peu stabilisiert, bis ich eben hier mir mein stabiles kleines My Little Farm Leben aufgebaut habe in der Pampa, wie du so schön
ja,
sagst.
Ja, ja, urschön. Das heißt eigentlich, auch wenn wir alle nicht im Großen das so erlebt haben und im Extremen wie du, aber was man sich wirklich halt mitnehmen kann, was dein Learning war, ist, in der Natur kommt man zu sich, kann man sich nähern. Und in den Entscheidungen, die man trifft, halt mal schauen, aha, wo kommt das her? Beobachten, ausrichten. Was sind da jetzt wieder gelernte Verhaltensmuster? Wo kann ich einfach mal was anders machen? Und sich challengen, ne? Auch, ich habe mal da ein Buch gelesen, das war so ein Yogi-Buch, so ein buddhistisches Geh an die Orte, die du fürchtest. Weil diese großen Yogis, die haben ja tatsächlich ja am Friedhof nachts meditiert und so, gell? Mhm. Das habe ich immer irrsinnig spannend gefunden. Aber ja, im Kleinen uns immer challengen, damit das alles in Bewegung bleibt und damit ja. unsere Welt nicht kleiner wird. Und du bist da jetzt, wie ich eben so schön gesagt habe, in der Pampa. Und mhm. vorher waren die Seychellen und die große, weite Welt. Aber na, eigentlich ist deine Welt jetzt größer geworden, die ist gewachsen.
Ja, ja, riesig gewachsen. Also dieses Innen, ne? Dieses mhm. also einen mhm. völlig neuen Kontinent im Grunde genommen entdeckt, mhm. wenn nicht mehrere Kontinente im Inneren entdeckt. Also sah nach außen hin wahrscheinlich immer größer aus, obwohl ich auch sagen muss, du, diese Schellen sind auch Pampa, also die sind weiter weg
ja,
von allem als jetzt Irland. Ich meine, ich bin in 1,5 Stunden in Dublin mhm. und diese Schellen waren 5 Stunden von irgendwas entfernt. Also, aber ja, innerlich sicherlich gewachsen. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, die jetzt auf deine Zusammenfassungsliste auch gehört, für so als Ratschlag sozusagen oder als Takeaway von heute, ist diese Self-Responsibility und Self-Accountability. Ich glaube, das ist so der größte Key. Erstens, weil ich das bei vielen Leuten noch sehe, dass es da einfach mangelt, weil Leute einfach nicht in diesen Zustand gehen wollen, die Verantwortung für alles, was in ihrem Leben ist, zu übernehmen. Es ist immer das Leben, es sind immer die Umstände und der Partner und wer ist nicht alles immer schuld. Nee, wir sind alle exakt da, wo wir sind, aufgrund von unseren Entscheidungen. Wir sind ja nicht 8, so. Wir sind ja 40-something-Podcast. Das heißt, da, wo wir sind, klar kann es Leben manchmal scheiße sein. Für manche ist es beschissener als für andere. Manche haben mehr Glück, manche haben weniger. I don't know about Karma. Aber ich sage, wir sind da ja nicht, weil alle anderen so gemein sind, sondern wir sind da dann, weil wir haben denen dann halt erlaubt, gemein zu sein zu uns und haben halt nicht gesagt, ja, da ist die Tür, Alter, raus. Also ich glaube, da muss man schon auch ganz, ganz doll ehrlich mit sich sein. Also ich arbeite immer so, dass ich sage, wo ist denn hier mein Anteil? Den anderen Anteil kann ich ja sowieso nicht verändern. So, das wissen wir ja. Also ich meine, ich bei meinem Mann noch so viel erzählen, ich hätte gerne, dass du mehr so oder mehr so. Da kann man sich ja den Mund fusselig reden, das bringt ja alles nichts. Aber ich kann sagen, mein Anteil, wenn ich es besser machen will, dann kann ich sagen, okay, das könnte ich besser machen, da könnte ich besser werden, da könnte ich besser werden. Und wenn ich das integriert habe und umgesetzt habe, ändert sich die Dynamik im Außen sowieso meistens von uns ganz alleine, wenn du einen Baustein änderst. Und das ist dein eigener, den du änderst. Ne? Und ich glaube schon, dieses, wenn wir die Verantwortung nicht übernehmen und für unser eigenes Glück, für unsere eigenen Bedürfnisse etc., dann kann sich gar nichts ändern. Das ist ja der klassische Narzisst, der nicht fähig zur Veränderung ist, weil es sind ja immer alle anderen schuld. Ja, dann gibt er ja aber auch die Power, also anderen Leuten in die Hand und ist dann unfähig, was zu ändern. Du kannst ja nur besser in etwas werden, wenn du erstmal akzeptierst, dass du nicht gut drin bist. Also sonst verbesserst du dich ja nicht, ne? Oder ausbaufähig. Ne? Und ich glaube, das muss man sich auch erstmal eingestehen und sagen, ja, daran bin ich scheiße. Und das ist ja gar nicht schlimm. Wir sind ja alle irgendwas nicht gut. Ich sage, ist ja auch vielleicht, ne, also gar nicht willentlich oder es liegt ja vielleicht auch an meiner Kindheit oder ich habe es halt nicht besser gelernt. Ist ja auch egal warum, aber zu sagen, ich kann das nicht, ich würde das gerne besser können und anstelle das so die Verantwortung von sich zu geben und zu sagen, ja, das ist halt nicht gut gelaufen, weil da war jetzt wieder dies oder da war jetzt wieder das mit tausend Ausreden, tust du dir ja selber keinen Gefallen mit. Also du lernst ja nichts daraus, wenn du sagst, du warst gar nicht selber dran schuld. Mhm. Du wächst nur, wenn du selber deine Denial siehst und da hinguckst und da reingehst und sagst, okay, krass, da hatte ich ja echt einen Denial. So, dann gucke ich es mir mal an und integriere es und wachst daraus. So geht die Bewegung nach vorne. Aber wenn du in Denial bleibst, dann bleibst du halt auch im Loop. Ne? Und dann ändert sich nie was und dann hast du den Salat.
Immer
arbeiten. Ich kann immer, aber es ist spannend. Ich finde auch generell, also man darf auch einfach immer auf dieses Wunder gucken, was, dass wir das, also ich denke auch immer diese Dankbarkeit, dass man das so erleben darf und eben auch, dass ich mir denke, was für ein Blessing, dass ich dieses Leben gekriegt habe oder mir erschaffen habe. Oder
genau, Gott, dass wir überhaupt uns unseren inneren Dämonen widmen können und dass wir eben nicht nur überleben müssen wie andere in Kriegsgebieten oder whatever.
Ja. Ja,
voll.
Chance haben.
Ja. Ja, danke Judith. Es war wieder mega. Also man könnte dir Stunden zuhören.
Das freut mich sehr zu hören. Ich denke ja sonst immer, mein Verbal Diarrhea geht Leuten auch gerne mal auf die Düse. Aber
ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr dankbar, dass ich da dazuschauen habe dürfen in all den Jahren bei diesem Wachstum. Zwischendurch habe ich auch nicht mehr gewusst, welchen Ratschlag ich dir geben könnte, weil das alles einfach too much war und eben latente Überforderung und ein Hoffen und Bangen. Und ich finde es wunderschön, wo du jetzt bist. Und ich freue mich voll, dass ich die Reise mit dir ein bisschen dich weiter begleiten darf, ab und zu einchecken darf in dein Leben und deinen Werdegang. Und
ich
freue mich schon auf die Netflix-Serie von dir.
Ja, das Buch
Buch erst, das dann aber unbedingt verfilmt werden muss, bitte.
Ja, danke. Ja, ich bin ja froh, dass auf der Reise ein paar meiner Freundschaften, also die Freundschaften, die wahr und true und authentic waren, sind die, die halt auch geblieben sind. Gell? Dafür bin ich auch super dankbar. All die anderen weiß man dann auch, so das ist das. Trennt sich die Spreu dann auch vom Weizen, wenn es ums Eingemachte geht und auch lange Zeit, dann weiß man, wer die echten Freunde sind. Also ich danke.
Es ist schön, wenn da so viel draus entstehen kann und wie sie unsere Freundschaft da verändert hat. Eben früher ist bei uns beiden um Party und Spaß gegangen, was uns verbunden hat und gemeinsam, keine Ahnung, uns beschweren über unseren Job oder die Dinge, mit denen wir halt da gestruggelt haben, aber es ist einfach so was Größeres worden jetzt, einfach andere Qualität worden und irrsinnig schön.
Ja, ja. Du bist auch bist Mama geworden in der Zeit.
Ja.
Ich bin finally unter die Haube gekommen.
Na, und ich wünsche dir, dass das funktioniert auch mit dem Kind jetzt. Ich weiß aber auch bei dir, dass auch wenn es nicht mehr funktioniert, dass du das Beste draus machen wirst und die das nicht klein kriegt, sondern es wird auf jeden Fall was Gutes aus allem entstehen. Und die Gewissheit, die habe ich bei dir wirklich mittlerweile. Und und jetzt gehst mit deinem Hunderl, weil der wartet schon auf den nährenden Spaziergang für ihn und für dich.
Genau, der Arme. Das mache ich jetzt. Dann hören wir auch.
Baba, danke.
Ciao.
Tschüss.